Guten Tag zur Abteilung Basketball.
Guten Tag.
Und zum größten Holter-die-Polter-Einstieg der Geschichte dieses Podcasts.
Auch orgamäßig meiste Holter-die-Polter, glaube ich, ever.
Also dagegen sind die Auszählungen bei den US-Präsidentenwahlen deutlich oder wie auch immer.
Gut organisiert dagegen.
Genau, es ist Mittwoch, der 4. November, ausnahmsweise also einen Tag später.
Und du hast ein weißes T-Shirt an, ich bin total irritiert.
Ja, ich habe ein weißes T-Shirt. Das ist mein Lieblings-T-Shirt von der Firma Under Armour. Auch wir sind offen für Sponsoring. Die haben echt schöne Sachen.
Du bist offen für Sponsoring.
Du nicht?
Wir haben einen Sponsor, aber das haben wir schon mehrfach besprochen.
Ja, das stimmt. Aber Co-Sponsoring, hervorragend.
Co-Sponsoring, okay.
Mittwoch, 4. November. Warum? Ja, hat mehrere Gründe. Uns ist da ein Interviewgast abgesprungen, kurzfristig. Und wir hatten gedacht, vielleicht macht es auch Sinn, weil heute die Welt sich ändern soll.
Ja, du hast getwittert gestern, also
ja.
Der Hinweis, Tweets ohne /XA sind von Kearney und ohne /KÖ.
Ja.
Ja. Also nee, du hast getwittert gestern, dass die Welt heute eine andere sein könnte. Sie ist noch nicht anders. Trump hat gerade vor wenigen Minuten gesagt, dass er gewonnen hat.
Naja, die Geschichte ist ja die,
Wahnsinn.
Unabhängig vom Wahlausgang, den wir tatsächlich, wir haben jetzt aktuell 9.26 Uhr am Mittwochmorgen, auch noch nicht wissen, wie es ausgegangen ist. Unabhängig von diesem Wahlausgang ist ja die Meinung, dass die Welt sich trotzdem ändern wird, ob jetzt, egal wer jetzt gewinnt, also in die eine wie in die andere Richtung.
Aber was ändert sich, wenn Trump gewinnt?
Ja, wir haben noch mehr, noch dramatischeren Nationalismus, noch mehr Spaltung der Gesellschaft, okay. Noch mehr Hasspolitik.
Also ich streame gerade Fox News parallel.
Echt?
Was schaust du?
Ich bin seit 5 Uhr wach und schaue seitdem durchgehend CNN.
Ja, CNN war ich vorher auch, aber es ist interessant natürlich, wie diese Fox-Menschen. Noch dazu schaue ich gerade Succession erneut, was auch die Stimmung unglaublich in die Richtung dich prägt. Also kennst du Succession, die
Nein.
HBO-Serie?
Mm-mm.
Unfassbar gut, unfassbar
Echt?
Gut. Da geht es im Prinzip um einen fiktiven Rupert Murdoch und die Nachfolge in seinem Medien-Imperium.
Aber Xandi, let me get this straight, wie man so schön sagt.
Ja,
es ist 9.25 Uhr.
Bitte weniger Denglisch.
Es ist 9.25 Uhr. Du schaust Succession, du schaust Fox News, du warst schon in einem Call, also beruflich, und du bereitest diesen Podcast vor.
Ja, letzteres ist wirklich ein sehr dehnbarer Begriff. Aber insgesamt kann ich sagen,
it's simple, but it's schwierig.
Okay, also sehr schön, wenn man so multifunktional ist. Das wäre für mich, also ich kann das nicht. Ich kann wirklich immer nur eine Sache machen.
Ich habe schon gemerkt, als ich versucht habe, die Wahl mit dir zu thematisieren, dass du total im Tunnel bist.
Ja, ich war aber auch müde.
Du hast ganz was anderes geantwortet, als ich gefragt habe.
Ja, echt? Ja, ich bin schon seit 5 Uhr wach, wie gesagt, und ich habe mich
hast
ausgetauscht.
Hast du den Wecker gestellt?
Ich werde ja dauernd wach. Ich habe mich ausgetauscht mit Birdie, unserem Experten. Denn der
ist auch wach gewesen?
Nee, der arbeitet die Nacht heute, der hat die Wahlnacht gearbeitet.
F-Punkt.
Beim Fokus, ja, darf man ruhig sagen. Er schreibt ja für den Fokus.
Du darfst das sagen.
Und da ist er natürlich, das finde ich auch spannend, dann da vor den Monitoren sitzen und so alle starren auf die Sender und Texas hier und Florida da. Ich finde das Wahlsystem der Amerikaner, finde ich, hat total Banane. Aber ich mag diese, wer gewinnt diesen Staat? So dieses Simple am Ende.
Die Swing States, ja. Oder das Electoral College-System, ganz, ganz seltsam, immer wieder.
Ja, wird aber nicht abgeschafft, weil es ja das Zwei-Parteien-System fördert und da müssten ja beide Parteien sagen, wir wollen noch mehr Parteien. Aber das wird nicht funktionieren.
Ja, genau. Und wahrscheinlich würden die Demokraten immer gewinnen. Weil sie hatten jetzt schon die letzten Mal immer mehr Stimmen, also Gesamtstimmen. Gell?
Ja, ich weiß gar nicht. Wenn eine andere Partei dazu käme, glaube ich, wäre es eher eine Partei wie die Grünen oder was Liberales.
Ja, die gibt es eh.
Aber die haben ja keine Chance da irgendwie. So, jetzt aber zurück zum Basketball. Denn da gibt's. Naja, gut, wir werden nochmal auf das Thema USA zu sprechen kommen. Denn, auch wenn es die Abtis jetzt nicht groß interessiert, dieser Podcast wird auch wieder einen Break haben, der unhörbar sein wird, aber er wird stattfinden. Unser zweiter Gesprächsgast ist Amerikaner, was nicht ganz richtig ist. Er ist mittlerweile Deutscher. Gut, kommen wir zu unserem ersten Gesprächsgast. Alba Berlin war ja sozusagen in der Versenkung verschwunden oder in der 2020, sprech in Quarantäne, aufgrund der zahlreichen Corona-Infektionen. Jetzt sind sie wieder da, sind seit vorgestern im Training. Und nun wollen wir natürlich wissen, wie es ihnen da so ergeht. Wir haben bereits Aito Stellungnahmen gehört, dass er wirklich nur so ein kleines Häuflein da um sich versammelt hat. Und das ist natürlich ja für den Trainingsbetrieb auch nicht gerade toll. Wir wollen deswegen noch mal kurz bevor die Mannschaft heute trainiert, an diesem Mittwoch um 10, mit dem Co-Trainer Sebastian Tritschonka reden. Und den klingeln wir jetzt an. Oh, ich habe nicht über FaceTime gemacht. Ich hoffe, Xandi verzeiht
sofort mir. Sofort.
Sofort Abbruch.
Es ist viel besser, es klingt viel besser. Die Abdis werden es dir danken können.
Die Abdis werden es mir danken, aber mir wird da kein FaceTime angezeigt. Das heißt, der...
Dann mach WhatsApp-Audio.
WhatsApp-Audio.
Come on, you can do it.
Oh,
WhatsApp. Also ich mache dir technische Motivationsmusik.
Die kommt genau im richtigen Zeitpunkt. So, da ist er. Sogar Hallo? Im Video, Sebastian. Wir brauchen dich gar nicht per Video, aber du kannst natürlich das in Kauf nehmen, mich dabei anzuschauen, während wir sprechen.
Ach, du hattest per Video angerufen, da bin ich per Video angegangen. Siehste?
Oh, das ist so eine Sache. Pass auf, ich mache mal das Video aus, ob dann die Qualität besser wird, noch besser. Schauen wir mal. In jedem Fall, vielen Dank für deine Zeit. Xandi ist an meiner Seite, wir sind zu zweit.
Hallo.
Du kannst uns ein Update geben. Ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt, als du noch nicht in der Leitung warst. Ihr seid ja seit 2 Tagen schon wieder im Training und wart wohl am Anfang ja so ein Häufchen versprengt da noch. Jetzt ist gleich wieder Training. Wie ist denn die aktuelle Situation? Mit wie vielen Spielern könnt ihr heute an diesem 4. November überhaupt trainieren? Ich meine, die nächsten Spiele stehen ja unmittelbar bevor.
Genau, der erste Trainingstag war ja der Montag, wo wir mit 7 Leuten trainieren konnten, also allen, die negativ waren. Dazu haben wir halt noch das Problem, dass wir auch so noch 2 Verletzte haben, also können wir nur 7 trainieren. Gestern konnten wir dann halt schon als komplettes Team trainieren, haben nur 2 Spieler gefehlt, von denen die positiv getestet waren, denen es noch nicht so gut geht, dass sie trainieren können. Und das wird auch die Situation heute sein, also dass wir mit 13 Mann trainieren werden und gucken, wie die 2 Verletzten von den 13 halt mitmachen können oder noch nicht. Aber es war jetzt seit gestern ein gutes Team.
Ja, es gab Aussagen von Aito nach dem ersten Training, als er gesagt hat, also wenn das so bleibt, dann bekommen wir gar kein Team zusammen für das Spiel in der Euroleague gegen Barcelona und dann müsste man es eventuell absagen. Aber das ist jetzt nicht gefährdet dadurch, dass ihr 13 Spieler aufbieten könnt.
Ne, das gibt ja 13 Spieler, da waren ja die dabei, die auch positiv waren und da gibt es ja verschiedene Regeln. Da gibt es Regeln des Gesundheitsamts, dann gibt es Regeln der Euroleague. Und vom Gesundheitsamt und von den Ärzten her können die Leute wieder trainieren. Aber die Euroleague möchte darüber hinaus halt nochmal 2 negative Tests haben und darüber auch noch einen Antigen-Nachweis, der per Blutentnahme geschehen muss. Das wird heute passieren. Und dann gucken wir, ob die Leute, die positiv waren, eingreifen können. Im schlimmsten Fall müssen wir mit 7 Leuten spielen. Also auch da gibt es klare Regularien. Und dass, wenn von dem ganzen Kader weniger als 8 Leute da sind, aufgrund von Covid-Erkrankungen, kann ein Spiel abgesagt oder verschoben werden. Dadurch, dass wir aber halt eigentlich 9 mit Abzug der Covid-Patienten, müssen wir eigentlich spielen. Und da macht es dann auch keinen Unterschied, ob 2 Leute noch mehr verletzt sind oder nicht. Also es steht alles noch viele Fragezeichen offen, obwohl morgen schon das Spiel ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wir sind jetzt 36 Stunden vor dem Spiel gegen den FC Barcelona in der Euroleague. Ich glaube, es gab schon mal einfachere Vorbereitungen auf dieses Spiel. Aber ich denke, das muss man einfach jetzt zurückstellen, wer da spielt oder auch, dass man spielt, sondern einfach versuchen, das Beste rauszumachen im Rahmen der der Vorschriften, wenn man so will, der Regularien.
Genau, wir sind nicht das erste Team, also zumindest in der Euroleague nicht das erste Team, das so getroffen wird von der Covid-Sache. Das hat ja vorher Khimki getroffen. Die haben auch in verschiedensten Konstellationen gespielt, haben ja auch jetzt erst am letzten Spieltag ihr erstes Spiel gewonnen, wo sie wieder komplett fahren und haben davor auch teilweise mit kleinen Rotationen gespielt, mit vielen guten Spielern. Also da gibt es keine Ausreden, da muss man spielen. Inwieweit das dann für einen Sieg reicht oder ob schon wettbewerbsfähig zu sein, ist natürlich eine andere Frage. Bei Hochleistungssport 2 Wochen nicht zu trainieren aufgrund der Quarantäne ist halt schwer, dann sofort wieder wettbewerbsfähig zu sein. Aber das hat Aito auch den Spielern gesagt. Erstmal ist es ihm eigentlich fast egal, ob wir jetzt schon gegen Barcelona spielen oder nicht. Und wenn wir spielen, muss das eine Art von Vorbereitung sein. Mhm. Ist klar, dass wir wieder eine Zeit brauchen, um wieder in die Form zu kommen, die wir vor der Unterbrechung hatten.
Ja. Ja, ein Spieler hat es ja öffentlich gemacht, Peyton Siever, dass die Erkrankung mit dem Virus ihn doch ziemlich niedergestreckt hat. Er hat ja einen eigenen Podcast da mit Tony Gaffney und hat darüber gesprochen, dass er auch ja Symptome hatte, die eigentlich gar nicht so typisch sind für diese Covid-Erkrankung, nämlich sowas wie Magenschmerzen und ähnliches. Kann man denn von den Spielern sagen, die weniger oder keine Symptome haben, dass die, ich sag mal, gesundheitlich so weit einsatzfähig sind, dass sie zumindest ja, wirklich beschwerdefrei und vielleicht auch bei knapp 100% sind, was jetzt die normale Physis angeht, Trainingsrückstand mal nicht eingerechnet?
Wie gesagt, die Spieler, die außer Peyton und der zweite Spieler, die halt ein bisschen heftigere Symptome hatten, haben gestern ganz normal trainiert. Mhm. Sind die noch nicht wieder 100% fit, aber da werden auch ärztliche Untersuchungen gemacht, das Herz nochmal untersucht. Da gab es ja auch am diesen Fall mit dem Spieler vom Roter Stern Belgrad, der da an einem Herzversagen dann gestorben ist, als er laufen war nach einer Covid-Erkrankung. Das will man natürlich alles vermeiden. Also wir gehen da kein Risiko ein. Die Gesundheit des Spielers steht an erster Stelle. Aber wenn es okay von den Ärzten kommt, dass die trainieren konnten, was so der Fall war, dann trainieren die natürlich voll mit. Und wir haben im Training natürlich dann auch durch unseren Athletiktrainer eine Steuerung, da wird Herzfrequenz und alle möglichen Sachen, Daten werden erhoben, um zu kontrollieren, in welchem Bereich die sich gerade befinden der Belastung. Und dann werden die auch gegebenenfalls im Training eher rausgenommen oder pausieren bei gewissen Drills, um halt nicht sofort wieder bei 100% Belastung einzusteigen.
Ja. Ja, Roter Stern wird ja am Freitag gegen die Bayern spielen. Da wird übrigens Sascha Obradovic, das hat er mir vor 3 Minuten geschrieben, sich auch zu diesem Thema äußern, weil ja auch die Mannschaft, wie du gerade gesagt hast, von einem besonders tragischen Fall da betroffen war. Ja, kommen wir nochmal zu Alba jetzt und zu der aktuellen Situation. Vielleicht mal aus deiner persönlichen Perspektive, diese Zeit der Quarantäne, wie würdest du das beurteilen? Was hat das jetzt mit dem Team gemacht? Also steckt man das so einfach weg? Auch psychisch gesehen, dass da plötzlich 7 Spieler positiv sind? Und wie hast du jetzt auch dieses erste Zusammentreffen wieder erlebt? Ist die Stimmung gedrückt oder ist es nach dem Motto, wow, wir haben es überstanden und jetzt geht's einfach weiter und wir sind im Grunde gut drauf?
Die Stimmung war jetzt sehr, sehr gut. Die Jungs haben einfach gebrannt, wieder Basketball spielen zu können. Also das ist echt ein Lebensmittelpunkt. Mhm. Und wenn dir das 2 Wochen genommen wird, sei es aus dem Grund, dass du halt selber krank bist oder dass du in Quarantäne musst, dann freut man sich natürlich enorm, nach 2 Wochen wieder in der Halle zu sein, als Team zusammenzukommen und seiner Leidenschaft nachzugehen. Die 2 Wochen waren natürlich hart, für die Erkrankten natürlich doppelt, weil sie halt zu Hause sein mussten und mit der Krankheit zu kämpfen hatten. Für die Negativen, die sich eigentlich pudelwohl gefühlt haben und auch negative Tests hatten, also wir haben ja zwischendurch getestet, für die war es natürlich auch schwer, zu Hause zu sein, wie für mich als negativ getesteten, 2 Wochen zu Hause sein zu müssen, sich eigentlich kerngesund zu fühlen und eigentlich loslegen zu wollen, aber die Chance dafür zu haben. Ja. Und das war, glaube ich, mental für sehr anstrengend und deswegen ist diese Erleichterung, jetzt wieder loslegen zu können, natürlich sehr groß.
Hast du jetzt, ja, Entschuldigung, Sandy.
Ja, noch dazu war es ja auch wirklich nach einem schönen Auswärtssieg. Also das war ja auch so eine kleine Traktion, die man mitnehmen hätte können. Auch das ist wahrscheinlich ja dann eine Herausforderung, das jetzt da irgendwie wieder zu replizieren, was wahrscheinlich gar nicht möglich ist, diesen sportlichen Aufschwung, den sie auch zweifelsfrei gab.
Genau, also dieses Spiel in Moskau, war natürlich sehr befreiend. Wir hatten davor Auftritte in der Euroleague, die jetzt nicht so berauschend waren, was aber auch normal ist. Wir haben 5 neue Leute im Kader und das braucht halt seine Zeit, wenn man Fuß von der Ito anguckt, die so selten zu Saison beginnen. Sehr, sehr gut, wenn er ein Team neu übernimmt, sondern eher spät in der Saison. Und 5 neue Spieler ist fast wie ein neues Team. Das hat eine Zeit gebraucht und deswegen waren wir natürlich sehr happy, dass in Moskau der Knoten gepallert ist, sowohl als Team als auch für verschiedene Spieler individuell, wie für Maude zum Beispiel, der da sein erstes sehr, sehr gutes Spiel für uns hatte. Das ist natürlich schade, dass so ein Momentum dann gekillt wird und ja, muss man sehen, wie schnell wir das wieder erreichen, diese Form, dieses Momentum wiederherzustellen. Aber die Teamchemie ist halt gut. Ich glaube, die Leute haben Bock, aber man muss sich jetzt halt Zeit geben, das wiederherzustellen. Das ist nicht einfach, wir gehen jetzt nach 2 Wochen wieder in den Halle, schnipsen einmal und alles ist wie vorher. Also das gilt, glaube ich, in allen sportlichen Bereichen. Stell dir vor, Usain Bolt, 2 Wochen vor Olympia, darf der nicht trainieren. Ich glaube nicht, dass er dann unbedingt Olympiasieger wird.
Ah, Moment. Der hat ja die jamaikanischen Kartoffeln, Sebastian. Also der hat ja die besondere Ernährung. Ne?
ja, genau. Der eine, das weiß ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also, das ist halt schon schwer. Also deswegen hat der Ito auch gesagt, ich glaube auch, das ist der Mannschaft bewusst, wir dürfen uns jetzt nicht daran messen, ob wir Spiele gewinnen oder verlieren, sondern wir müssen jetzt halt wieder eine Form herstellen, sowohl physisch als auch spielerisch, um wieder auf ein gutes Level zu kommen.
Ja. Leistung wird da ganz anders definiert diese Saison, wenn solche Dinge jetzt zum Spielalltag dazugehören. Was mich noch interessieren würde, ich habe es irgendwie nirgendwo gesehen, wie schnell habt ihr es denn eigentlich erfahren, also auf dieser Reise, als ihr zurück wart aus Moskau?
Ich kann die genauen Abläufe gar nicht mehr rekonstruieren, weil wir so oft getestet werden und natürlich bei den Tests, es war unterschiedlich, erst war einer positiv, dann waren, glaube ich, vier Spieler erstmal so halb positiv, wo man nicht wusste genau, reicht es jetzt als Nachweis schon oder könnte es vielleicht ein falsch positiver Test sein. Da wurde dann nochmal ein Kontrolltest gemacht, ja, sie waren dann positiv und so kam das halt nacheinander so. Da war aber relativ klar vom Gesundheitsamt, okay, es ist Quarantäne und dann war es eigentlich auch egal, ob jetzt noch einer dazukommt oder nicht. Für zwei Wochen und ja, und dann waren es am Ende halt sieben gewesen. Die Hälfte des Teams, was natürlich schon komisch war, weil man hält sich natürlich an die Hygienekonzepte und wundert sich dann, dass es halt sieben Leute erwischt und die anderen nicht, obwohl alle das Gleiche eigentlich machen. Und der Ido hat, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, dass dann auch teilweise Glück ist, dass die jetzt negativ sind, halt sich nicht angesteckt haben. Mhm. Und man kann das wirklich nicht nachvollziehen, woran das liegt.
Ja, weil die gute Nachricht ist, wahrscheinlich wird Trump die Wahl gewinnen und er hat ja die Pandemie für beendet erklärt. Insofern kommt das gerade noch
Wahl
rechtzeitig.
Für beendet erklärt.
Kommt noch gerade rechtzeitig vor dem Spiel dann gegen Barcelona, dass also wirklich auch kein Corona mehr herrscht. Für den Fall, dass er gewinnt natürlich. Da hätte ich mal eine ganz andere Frage, Sebastian. Ihr habt ja ein paar Amerikaner im Team, also gar nicht mal so viele im Übrigen, sind ja glaube ich nur vier oder so. Haben die dann im Training, soweit sie anwesend waren, auch so gefrotzelt miteinander? Also für den Fall, dass da wirklich einer für Trump und einer für Biden ist, von wegen, ja, wir sehen uns morgen.
Ein Basketballer, der für Trump ist, ist die Frage.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung, so ein Ben Lemmers oder sowas, ist der vielleicht, ich weiß es ja nicht, ich habe doch keine Ahnung.
Ja,
und
ja,
wenn,
ja,
dann hat er seine Gründe, also, freie Wahl, freies Leben, aber frotzen die da so rum oder haben die da, ist das überhaupt gar kein Thema, so Politik unter
den Also momentan haben wir, wie gesagt, andere Probleme und das war kein Thema, keine Ahnung, wie es ist, wenn wir jetzt in die Halle kommen. Mhm. Ich kenne jetzt die neuesten Hochrechnungen auch noch nicht, wer da führt so. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ein Spieler Trump-Supporter ist oder Biden-Supporter ist. Keine Ahnung. Das sollte man vielleicht auch rauslassen, dieses Politikthema erst. Wie gesagt, wir haben andere Probleme gerade, als was der Präsident da drüben gewählt wird.
Ja, das ist schon klar. Ich dachte nur, dass die vielleicht so ein... Ja, mal gucken.
Vielleicht kommt heute einer mit einer Trump-Maske oder so zum Training. Müssen wir mal schauen.
Oder mit dem Mager-Cappy. Okay, gut. Dann würde ich sagen, da du jetzt zum Training musst, wollen wir dich auch wieder entlassen. Ganz lieben Dank für diesen aktuellen Zwischenstand. Wir halten fest,
absolut.
Die Mannschaft ist fast komplett wieder beim Training. Punkt 1, das ist gut. Zweitens, morgen das Spiel gegen den FC Barcelona wird stattfinden.
Und natürlich live bei Magenta Sport.
Live bei Magenta Sport ab 18.45 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dafür wünschen wir euch alles Gute. Danke dir, Sebastian. Alles Gute nach Berlin.
Danke, Schwein. Ja, viel Spaß.
Danke, ciao.
Habe ich die Zeit richtig gesagt? Xandi, du hast doch direkt wieder recherchiert. Ich habe das.
In der Tat, klar. 18.45 ist korrekt, ja.
Wow.
Davor, mega, mega gut. 18.15 Uhr davor schon FS gegen Tel Aviv. Und 17.45 Uhr davor schon Zenit gegen Olympiakos Piräus.
Ja. Hm. Ja, könnte also ein langer Basketballabend für mich werden.
Also oder es ist immer noch ein langer Wahlabend. So wie ich dich kenne, sitzt du jetzt in deinem weißen T-Shirt 24/7 da und schaust CNN weiter, oder?
Ich schaue den ganzen Tag CNN oder halt die Politikgeschichte, ja. Das interessiert mich schon extrem.
Also wir stehen bei 238 zu 213 Wahlmännern. Mhm. Aktuell ist Biden noch vorne, aber das war ja das letzte Mal auch schon so, gell?
Also ja, die Sache ist, dass er muss Georgia und Michigan gewinnen, wenn er Pennsylvania nicht gewinnt. Und die Sache ist da mit diesen Briefwahlengeschichten, ne, wann die ausgezählt werden.
Das will er ja stoppen.
Ja, genau. Ich gehe vor den Supreme Court, keine Stimmen mehr nach 4 Uhr morgens. Die Sache ist die, der Typ wird trotzdem gewählt. Der kann erzählen, was er will. Und wenn der erzählt, dass gerne Sex mit 8-Jährigen hat, dann werden die sagen, ja gut, das ist doch sein Ding, ist doch für die Politik nicht wichtig. Es ist Wahnsinn.
Ja, aber das hat, das wurde neulich ganz gut auch erklärt in diesem Podcast, über den wir letzte Woche schon gesprochen hatten. dass Trump, also dass diese absoluten, wie sagt man, autokratischen, sorry, ich gerade nach dem Wort gesucht, dass diese autokratischen Politiker jetzt eigentlich gar nicht mehr so drauf es anlegen, dass sie bei allen beliebt sind, sondern einfach nur, dass die sie gut finden, für immer und ewig auf ihrer Seite stehen werden. Also da können sie dann machen, was sie wollen. So ein Orban hat er da noch genannt als Beispiel und eben Trump in Polen ist ja auch so einer, dass du halt quasi blind mit denen, egal wohin läufst, dass das halt so dieser neue politische Stil dieser aktuellen Zeit ist. Fand ich auch relativ interessant, dass du halt nicht mehr allen gefallen willst und auch nicht versuchst, irgendwelche Wechselwähler zu überzeugen, sondern einfach nur deine Diehards auf deiner Seite behältst.
Naja, und was Trump natürlich sehr gut kann, ist sowas wie nach Florida gehen und den Latinos zu sagen, wollt ihr Sozialismus, so wie aus Kuba, wo er ja alle herkommt.
Ja, Wahnsinn. Ne?
Und dann sagen die, nee, wollen wir nicht. Ja, dann wählt er mich. Dann müsst ihr mich wählen, weil der Biden, der führt ja Sozialismus ein. Und 50% der Latinos in Florida haben Donald Trump gewählt.
Ja, das ist unfassbar.
45% also, in Texas.
Ja.
Und er hasst Latinos. Ich meine, was ist denn das für eine Geschichte?
Okay, ja, das
bringt nichts.
Also Yuval Harari hat das natürlich gesagt, über den haben wir letzte Woche gesprochen. Mhm. Bin jetzt, glaube ich, bei Stunde 2 oder so in diesem ewigen 3 Stunden 43 Podcast der Zeit alles gesagt.
Der hast du heute Morgen gehört, ne? Ein bisschen noch nebenher, neben Succession und neben...
Succession habe ich heute Morgen nicht geschaut.
Ach so, das klang nee, vorhin.
Gestern Abend.
Aktualität Basketball, noch ganz kurz der Hinweis. Gestern natürlich Glückwünsche nach Ulm, 82-66 bei Mona Bar. Ich habe das Spiel zu 70% gesehen.
Ja, wie war's?
Es war gut. Also erste Viertel richtig gut von Ulm und zweite Halbzeit, also dritte Viertel richtig gut. Ossetkowski, bestes Spiel bisher im Ulmer Trikot, 22-9. Der wird gut. Dieser Ossetkowski,
der
wird
gut.
Richtig gut.
Mhm. Ja, und dem müssen wir uns keine Sorgen machen. Der wird ein Euroleague-Spieler.
Das wird ein Euroleague-Spieler. Ja,
auf jeden Fall. Glaube ich auch.
Und Isaiah Wilkins,
18.
Ja.
Ossetkowski 22, die Quoten sind halt immer krass. Wenn Ossetkowski ein gutes Spiel hat, dann 8 von 9 Zweier, 2 von 3 Dreiern, das ist natürlich schon geil. 0 von 2 Freiwürfe dafür.
Ja, genau.
Dafür dazu 9 Rebounds, das ist schon sehr, sehr stark.
Jetzt ist es so ein bisschen schade, dass sie das ein oder andere Spiel, was sie verloren haben, hätten gar nicht verlieren müssen.
Ja.
Weil sie sind eigentlich gut drauf. Mordaba ist eine richtig gute Mannschaft. Die hatten einen wichtigen Spieler verletzt, aber wurscht. Wichtiger Sieg und vielleicht kriegen sie es ja noch hingedreht, dass sie da die nächste Runde erreichen können und Top 16 sollte drin sein vielleicht, wenn sie, ich meine, gerade dieser Heimvorteil fällt weg. Du kannst eben auch mal da bei Mona Bar gewinnen oder vielleicht auch mal in Bilbao oder da in der Türkei oder so. Die Türkei spielen sie gar nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin in der Champions League, ich bin bei einem ganz anderen Wettbewerb. Ich gucke zu viel Basketball gerade.
Was willst du denn sagen?
Dass sie eben auch Auswärtsspiele gewinnen können, wo normalerweise, wenn du da irgendwo in Südeuropa spielst und da wird es ein bisschen alarmig oder sowas, das fällt ja alles weg. Ja, du hast ja den Heimvorteil.
Gut, Malaga war jetzt,
In schwer zu spielenden Hallen, der fällt weg. Das war die ursprüngliche Aussage.
Könni, was passiert diese Woche noch?
Wir werden starten in die neue Saison der Easy Credit BBL und das geht vielleicht so ein bisschen unter. In diesem ganzen Wust, weil wir zum einen schon Magenta Sport BBL-Pokal gehabt haben und zum anderen...
Der schon beendet sein hätte sollen, aber das war dann doch nicht möglich.
Und zum anderen Euroleague und Eurocup. Aber jetzt tatsächlich beginnt am Freitag, dem 6. November um 20.30 Uhr live bei Magenta Sport ab 20.15 Uhr. Mit
Free for All,
mit Yours Truly beim Spiel Ludwigsburg gegen Göttingen.
Jetzt geht's los!
Werden wir den Start in die neue Saison feiern. Vorbereitung hat bei mir begonnen. Ich habe gleich noch einen Termin mit John Patrick. Also ich freue mich drauf.
Du hast gleich noch einen Termin mit John Patrick, aber natürlich. Der findet nicht im Rahmen dieser Podcast-Aufnahme statt.
Nein, wir sprechen da natürlich vielleicht über Dinge, die er nicht unbedingt... Wenn er so ein bisschen über seine Taktiken spricht, weiß ich nicht. Dann spricht man das ja ungern aus und alle hören zu.
Okay, pass auf, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt das schnellste Preview der Basketball-Berichterstattungsgeschichte. Ich gehe von den Aufsteigern, fange ich an, sag dir die Teamnamen und du sagst mir einfach das, was dir direkt in den Kopf schießt, aber wirklich nur ganz schnell, okay? Chemnitz 99ers. Sofort geht's los.
Wird eine schwierige Saison. Also, glaube ich.
Nochmal, machen wir nochmal. Sorry. Ja. Kevin ist 99ers.
Schwierig. Also in der Saison ist ja vieles möglich. Das ist eine junge Mannschaft. Man muss sehen, wie die da zusammenfinden. Die werden natürlich diesen Aufstiegshype so ein bisschen mit rübertragen wollen, ohne Zuschauer. Sehr schwer. Da geht es ums nackte Überleben, würde ich mal sagen, für die Mannschaft von Rodrigo Pastore.
Ja, das... Aber es ist eine Bereicherung für die Liga, allein wegen Malte Ziegenhagen. Den habe ich getroffen bei dem BBL Media Desk. Dann müssen wir bald anrufen, das kündige ich hier an dieser Stelle. Sehr, sehr, sehr spannende Vita. Ja. Hamburg Towers.
Ja, ganz spannende Geschichte, hoffe ich zumindest in dieser Saison. Sollen, was das Budget angeht, zu den Top Ten gehören in der Liga. Wenn ich mir anschaue, wer da spielt, also Pedro Caes als Coach, dann weiß ich nicht, Bryce Taylor, Marvin Ogunsipe, Max Di Leo, das, ja, weiß ich nicht. Hans Brase ist dazugekommen, Cam Taylor ist dabei aus Bamberg. Der weiß nicht, was die alles kosten dieses Jahr. Es gibt ja einen Corona-Discount. Aber eine ganz, ganz spannende Mannschaft. Werden mit dem Abstieg, glaube ich, nichts zu tun haben. Die Frage ist, wie weit schwimmen sie nach vorne? Aber natürlich eine super Geschichte. Ne? Kai ist sein zweites großes Projekt. Und Hamburg sozusagen mit dem zweiten Anlauf in einer Metropole Erstliga-Basketball zu etablieren. Ja. Spannend.
Auf jeden Fall sehr spannend. BBL-Kader.
Absoluter BBL-Kader. Absolut.
Centenix MBC.
Ja, die Mannschaft hat sich, ich dachte, relativ früh gefunden. Dann gab es dann nochmal Nachverpflichtung mit Bogi Radosavljevic. Der ist aber mittlerweile wieder weg.
Schon wieder weg.
Auf den großen Positionen gab es dann eine ernsthafte Verletzung bei einem Spieler. Ja, ich meine, gut, Silvano Poropat, Xandi, das ist einer unserer Lieblinge. Wir mögen Silvano natürlich wahnsinnig gerne und wünschen ihm alles erdenklich Gute für die Mannschaft. Ich glaube, die haben nicht so den einen Spieler, der da herausragt, wo ich sagen würde, Go-To-Guy, gib ihm und für die Mannschaft. Muss man mal schauen. Also, ich habe sie am Anfang etwas stärker eingeschätzt als jetzt da der endgültige Kader. Aber Silvano wird es schon richten.
Silvano wird es schon richten. Das ist wahrscheinlich in der Tat so. Telekom Baskets Bonn.
Ja, also das wird das Stehauf-Männchen, muss man auch Stehauf-Weibchen sagen, in Zeiten der Gender-Diskussion. Also das sind die Stehauf-Männchen, denke ich mal, der Saison. Sie haben ja schon einige sehr gute Ansätze gezeigt. Ja. Leon Kratzer jetzt haben wir schon erwähnt.
Geschlagen.
Genau, Braunschweig geschlagen. Chris Bepp, da mit dem Team.
Er fühlt sich wieder wohl, er ist wieder zurück.
Genau, also
in seinem Lieblingsland.
Ich denke, das passt soweit. Also da sind wirklich einige gute Jungs dabei. Man muss gucken. Also man weiß ja auch nicht genau, aber wenn ich mir das anschaue, wie andere Kader aufgestellt sind, ich glaube nicht, dass sie die Saison als Tabellenletzter beenden werden, so wie zur Zeit des Abbruchs
im Frühjahr. Nee, das glaube ich auch nicht. Jobsters Gießen 46ers.
Ja, wir kommen da natürlich in eine Gegend, wo es vom Budget her wohl sehr, sehr dünn ist. Ich will jetzt da nicht mit irgendwelchen Halbweisheiten rumposaunen, aber so wie man das vernimmt, ist das Budget wirklich nicht sehr groß. Und ja, wir werden vielleicht über dieses Thema im Laufe der Saison reden müssen, je nachdem, ob wir Zuschauerzahlen haben in der BBL oder nicht. Wir fangen ja bei null an. Die Vereine haben budgetiert im Bereich 30-40%. Wenn ich das richtig überreiße, vielleicht um die 30% im Schnitt über die ganze Saison gesehen, sollten Zuschauer in der Halle sein. Ob das zu erreichen ist, eher fraglich, weil wir die ersten Wochen bei null stehen werden. Gießen wird sicherlich darunter leiden, dass da, ja, also finanziell vielleicht dieses Team am wenigsten auf Rosen gebettet. Wünsche Ingo natürlich alles erdenklich Gute. Wenn ich mir den Kader anschaue, da sind einige super Veteranen dabei, wie
Brandon Thomas.
Ja,
Brandon Bowman.
Aber
und Abgang John Bryant, aktuell bei Paderborn, hört man, gell?
Ja, ich glaube,
Hält sich da fit, ja.
Also der kriegt da kein Geld oder so.
Viele Minuten für junge Spieler mit Kraushaar und Zilka könnte natürlich sein. Also ganz jung sind sie auch nicht mehr, aber jung.
Ja.
Das könnte zumindest spannend zu beobachten sein.
Sie müssen overperformen.
Aber gut, das ist ja auch nichts Neues für die Gießener. Medi Bayreuth.
Ja, eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer overperformed hat, ne?
Ja, letztes Jahr ging so.
Ging so. Dieses Jahr, glaube ich, müssen sie gar nicht in dem Sinne overperformen, um da zu landen, wo sie letztes Jahr waren. Also ich, gut, sie sind
bisher eine gute Mischung.
Ja, sie sind bisher die Mini-Story natürlich durch den Sieg gegen die Bayern im Pokal. Aber die Mischung scheint zu stimmen. Sie scheinen ja tatsächlich auch etwas homogener dazustehen als in der letzten Saison. Ja, durch den guten Start hat man natürlich erstmal ein bisschen Rückenwind. Ich weiß nicht, ob Ihnen jetzt die Spielpause und diese leichte Corona-Geschichte da den ganzen Rhythmus verhagelt hat. Aber vielleicht eine Mannschaft, die sich im Bereich zwischen Platz 8 und 11, 7 bis 11 vielleicht über längere Zeit aufhalten kann und vielleicht am Ende noch mal ein bisschen zuschlagen kann.
Basketball Löwen Braunschweig.
Ja, für mich natürlich die Story der Saison. Karim Jallo. Lukas Meissner, Kostja Muschidi, Kevin Schilling, Luke van Sloten.
Boah, sah das übel aus beim Nasenbeinbruch von Karim.
Ja.
Boah.
Operiert worden übrigens. Alles Gute, gute Besserung.
Gute Besserung.
Brian Allen, also der Kader ist ja, also die sind alle natürlich noch total jung, aber die eine Geschichte ist natürlich, okay, Hauptgesellschafter zum ersten Mal, 100% Dennis Schröder. Wir hoffen, dass wir ihn bald mal zu diesem Thema befragen können. Zum anderen, das sind natürlich alle Spieler, die unglaublich heiß sind, ihre Chance zu nutzen. Ich meine, Basu Kone, der hat ja wohl in der G-League gespielt. Das ist ja einer der besten Kumpels von Dennis. Den hat er wieder zurückgeholt. Ganz klar die letzte Chance für Kone, wirklich ein stabiler Erstliga-Basketballer zu werden. Lukas Meissner, letztes Jahr Shootingstar in Bayreuth gewesen. Karim Jallo, der hat Bock, das Brett zu zerstören. Der will unbedingt angreifen. Luke van Sloten, 18 Jahre jung, mega aufstrebendes Talent. Lukas Wank, spannende cool, Geschichte. Also da werde ich mir am Anfang jedes Spiel reinziehen. Man hat jetzt gegen Bonn gemerkt, da, ja, die Sache mit der Erfahrung, mit der Konstanz und aber sicherlich eine Geschichte, die man im Auge behalten muss. Wo die am Ende landen, das kann zwischen 6 und 14 irgendwie alles sein, glaube ich.
Es ist Oliver Würzburg.
Boah. Also, ich habe Dennis Wucherer selten so nachdenklich gesehen bei Interviews wie zuletzt im Magenta Sport BBL Pokal. Understatement in Reinkultur. Also der stapelt so tief, der buddelt Löcher für die neue Halle, glaube ich, momentan. Ich weiß nicht, ob er glaubt, dass irgendwann der ganz große Einbruch kommt. Mir hat die Mannschaft persönlich nicht gefallen bisher bei den Auftritten im Pokal. Kann natürlich auch sein, dass er so ein bisschen signalisiert Richtung neue Gesellschafter. Wir brauchen noch Verstärkung. Wollte
gerade sagen. Ne?
Ja, also da hat
neue sich Gesellschafterstruktur.
Neue Gesellschafterstruktur. Vielleicht setzt das noch irgendwo ein paar Kröten frei. Da werden wir uns auch demnächst mal orientieren und mal umhören. Der alte Gesellschafter Bernd Freier hat ja Interviews tatsächlich verweigert, also niemandem Interviews gegeben in seiner Funktion, weder als S-Oliver-Chef noch als Hauptgesellschafter. Da werden wir mal demnächst ein bisschen Licht reinbringen in die ganze Geschichte, wie das da aussieht. Mir hat aber nicht gefallen, wie Dennis sich, also nichts gegen Dennis jetzt, aber der klang immer sehr traurig bei den Interviews, als hätte er irgendwie Sorge, dass das völlig in die Hose geht.
Also wenn wir uns erinnern in einem Paralleluniversum, das da 2019 hieß, beziehungsweise frühes 2020, da stand S. Oliver Würzburg auf einem Playoff-Platz bei Abbruch und konnten dann nicht am Finalturnier teilnehmen, weil sich es finanziell, weil da ein paar Euros gefehlt haben, mega frustrierend war glaube ich, dieses Saisonende. Also noch frustrierender vielleicht als für manch anderes Team, weil Crailsheim hatte zumindest noch einen versöhnlichen Ausklang, hat ein bisschen Bühne noch im Audidom beim Finalturnier. Das nagt, glaube ich, schon, wenn du bist ein Wettkämpfer und das ist deine Zuhörer definitiv und du hast einfach keinen Einfluss mehr und kannst nicht mehr eingreifen und bist dazu gezwungen, monatelang die Füße stillzuhalten. Also und dann dieses Team nicht mehr weiterspielen lassen zu können. Also auf jeden Fall saucoole Trikots auch, muss man anmerken, definitiv. Rotes Camo und weißes Camo, Camouflage. Körni, das ist auch genau dein Style.
Okay.
Also du bist ja ein Under Armour-Typ und das ist ja, kommt ja aus der Militär. Das ist
der Haken in der Geschichte. Die haben mal Militärunterwäsche hergestellt.
Genau, die haben ganz schön viel Militärsachen gemacht. Ja. Also das ist ja klar, das ist so. Also du und die Rednecks, ihr seid. Du brauchst noch so eine Brille, so eine Sonnenbrille, so diese Oakley-Style.
Okay.
Und dann machen wir aus dem Wohnmobil noch einen Chopper oder so.
Okay, auch mit Camouflage-Bemalung vielleicht draußen dran.
Ja, oder so Flammen halt.
Okay. Ja, ja, schöne Ideen auf jeden Fall.
Ja, ja. Du, ich bin stets zu Diensten, was Typberatung betrifft. Akro Merlins Kaiser.
Wenn man beim Pferderennen, gibt es ab und zu Pferde.
Gefällt mir schon der Einstieg. Ja.
Die bezeichnet man als dunkle Pferde. Das ist so das Pferd, von dem man so gar keine Meinung hat, aber was eventuell ziemlich weit nach vorne laufen kann. Für mich sind die Hakro Merlins Kreilsheim das dunkle Pferd der Liga. Zwei Gründe. Zum einen haben die ihren Kader jetzt nochmal verändert. Und zwar gar nicht.
Da kamen jetzt nochmal zwei Spieler.
Genau, gar nicht mal so unwesentlich. Zum einen mit Bogi Radosavljevic.
Ja.
Der sitzt da auch nicht, um die Entfernung nach Schwäbisch Hall auszumessen, sondern der will spielen. Und Elias Lassisi, der ja eigentlich von Reuerkas eingeplant war, so wurde er ja von ihm angepriesen, doch eine wichtige Rolle als Shooting Guard in Bamberg zu spielen. Buff, schlechtes Spiel gemacht. Buff, keinen Vertrag bekommen. Ab nach Greilsheim. Der verändert natürlich auch noch mal so ein bisschen die Gemengenlage da, auch wenn er erst von der Bank kommen wird.
Tja, und dann sich ein Riesenkader jetzt.
Ein Riesenkader. Ich weiß auch nicht, ob da noch Tryout-Verträge bei sind, die, weiß ich nicht, bis Ende November laufen oder sowas. Dann hast du natürlich die so Leistungsträger. Fabi Black wird sicherlich ein Leistungsträger sein. Dann hier Radi Kaysin, Neuzugang von der MAP Ries Ludwigsburg, der gute Ansätze hatte beim Finalturnier. Bell Haynes wird sicherlich ja so ein bisschen der Go-To-Guy da sein, ne? Gehe ich mal von aus. Aber ansonsten habe ich da noch wenig Meinung. Keine Ahnung, was die machen. Also vielleicht rennen die wieder alles in Grund und Boden und die Finnen machen da einen riesen Alarm an der Seitenlinie und peitschen die wieder zu Platz 4, keine Ahnung.
Ja, sie werden, ja klar, also Coaching-Style wird Isolo-Style sein, trotzdem. Also schnelle Abschlüsse, viele Dreier.
Genau.
Aber dann trotzdem so jemand wie Dejan Kovacevic am Start, der eher ja ein Center der alten Schule ist und den ich schon hart abgefeiert habe beim Turnier, weil er da einfach so staubtrocken da seine 10 und 10 aufgelegt hat, gefühlt.
Mhm. Muss man mal sehen. Also auch
cooler Typ.
Ja. Mhm. Jeremy Jones kommt von den Kapfenberg Bulls als letzten Verein. Okay, gut.
Ja, der österreichische Meister, glaube ich. Glaube ich. So, Rasta Fechter.
Ja, die habe ich bisher noch mit am wenigsten gesehen, um ehrlich zu sein.
Ja.
Ich habe mit unserem Experten darüber gesprochen.
Wer ist jetzt unser Experte? Wir haben so viele.
Mit Birdie drüber gesprochen und der sagte,
Oh, Trump spricht wieder, oder was?
Trump spricht schon wieder?
Nee.
Sorry. Der ist jetzt im Bett, oder? Ja, obwohl schlafen kann man da auch nicht, ne? Muss man sich erstmal anschauen, würde ich sagen. Ich hatte gedacht, eigentlich, wenn ich mir den Kader so anschaue, ich meine, das ist ja nicht schlecht. Herkenhoff, Clifford, Peno.
Also, alleine wegen Stefan Peno will ich einfach nur Rasta Fechter schauen. Ich bin Stefan Peno Ultra Geschäftsführer. super Spieler. Ich freue mich einfach, wenn er wieder spielen kann.
Ja, großer, wir hoffen natürlich auch, dass er wieder zumindest in die Nähe seiner alten Leistungsfähigkeit kommt. Da muss man auch
gemeinsam mit ehemaligem Alba-Spieler Dennis Clifford.
Ja. Riesenprojekt für Thomas Pech als neuen Headcoach. Ja. Natürlich ein bisschen unter Druck, da jetzt auch wirklich performen zu müssen. Weil nach Bonn, das hat nicht funktioniert und Fechter sind große, große Fußstapfen, die er da beackern muss. Es ist allerdings eine Saison, und da machen wir uns mal überhaupt gar nichts vor, die hat auf jeden Fall so ein Asterix natürlich irgendwo hängen, weil...
Welcher Band? Bei den Ägyptern, oder?
Ja, vielleicht Asterix und die Gladiatoren, weil du musst halt kämpfen wie ein Gladiator ohne Zuschauer, aber in diesem Fall. Das ist schon was anderes. Also, und Fechter ist ein Team, was sehr, sehr stark von der Atmosphäre gelebt hat im Rasterdome. Diese Atmosphäre gibt es vorerst nicht.
Das war
eine ganz andere Nummer, da zu spielen, für viele Vereine als bei anderen Teams auswärts. Denen wird der Heimvorteil massiv fehlen. Wird, glaube ich, keine einfache Saison für Rasta.
Fraport Skyliners.
Ja, da habe ich mich vertan. Also, weiß nicht, die spielen jetzt doch etwas besser am Ende. Am Anfang habe ich gedacht, okay, das erste Spiel, was ich von denen gesehen habe, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin
das
schon alles
da war ein Übles, das erste war übel.
Das erste war so, da habe ich nur gedacht, okay, Leute, das können wir nicht machen. Also, das geht so nicht. Wurde aber besser. ja, ist auch so ein bisschen natürlich interessant vor dem Hintergrund, dass Spieler wie Lenz Schormann, 18 Jahre oder sowas, da irgendwie massiv Minuten bekommen werden. Gucken, also Freudenberg ist auch immer noch erst 22. Also bei Richie Freudenberg habe ich das Gefühl, der Wahnsinn. Muss jetzt auch schon 26 sein.
Ja,
oder
ja,
so. Nee, der
voll.
Ist 22. Nee,
ist er nicht.
Und,
aber schon also, so lange präsent.
Ja, genau. Deswegen von dem erwarte ich, Richie, Achtung, echt mal ein Knallerjahr jetzt hier mal. Ne? Also brat mal einen raus. Der hat ja die Fähigkeiten mehr als viele andere, aber da macht es immer noch nicht so richtig klick, klack, kluck. Also ich hoffe, dass da richtig was abgeht bei ihm. Ich mag ihn total gerne als Spielertyp und hoffe auf ein Riesenjahr von Richie Freudenberg.
Also Siege gegen Vechta und Gießen im Pokal. Und die Niederlage war gegen Göttingen. Das war das, als sie nur 64 Punkte gemacht haben, wo es dann wirklich übel aussah, offensivphasenweise. Oder Göttingen eben so gut verteidigt hat. Direkte Überleitung.
Genau, das ist sicherlich so mit...
Die BG Göttingen.
Die BG Göttingen, ja, Ruhl Mors, der will natürlich jetzt zeigen, okay, Leute. Ne? Gute Geschichte, logischerweise. Also Ruhl Mors hat eine Abfindung bekommen von Brose Bamberg und... das war die Chance für die Göttinger zu sagen, okay, unter normalen Umständen können wir den nicht bezahlen, aber du hast hier die Chance, dich zu BBL-mäßig rehabilitieren. Ich glaube, dass ein guter Coach ist. Also ich habe seine Ansprachen im letzten Jahr sehr gemocht. Wir hatten ja die Chance, einige mitzuzeichnen bei unserem besonderen Kurzzeitspiel. Und das ging über 8, 9, 10 Minuten und er hat immer alles auf den Punkt gebracht. Also sehr, 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 sehr klar in der Ansprache. Fand ich immer richtig gut. Hat nicht alles funktioniert in Bamberg. Das muss nicht immer nur alles zu 100% am Trainer liegen. Deswegen glaube ich, dass er hier eine gute Chance hat. Ja.
Werden Sie den Offensivschnitt halten? Beginnen bei 79 gegen Frankfurt, Sieg. Dann gegen Vechta, 99-87 für Göttingen. Und dann dieses absurde Spiel. Ja. Göttingen-Gießen 123-119 nach Overtime, wo selbst die Overtime 15-11 ausgegangen ist. also Offensivbasketball, das war ja ganz kurz, wenn du dich erinnerst, als es in Bamberg wieder einmal hieß...
Reset-Knopf.
So, jetzt habe ich ihn gefunden. dass jetzt, ja, jetzt gibt es Offensivbasketball mit Ruhl Murs und da. Und das war dann ungefähr ein Spiel oder so. Weil dann ging es wieder darum, dass man ja auch verteidigen muss und dann war wieder alles ganz schlimm. Aber jetzt jedenfalls viele Punkte in Göttingen.
Naja, genau. Und du hast eben auch noch also Spieler, die sicherlich auf jeden Fall performen wollen. Nelson Weidemann, ne? Also auch jemand, der unglaublich sich Druck machen wird, um da zu performen. Kommt aber auch hier wohl wieder nur von der Bank. Man muss halt sehen, es gibt ja nur einen Ball. Ne? Also trotzdem, obwohl die alle werfen wollen und alle völlig heiß sind, ein Ball und den muss man halt teilen. Und gucken, was passiert. Aber sie haben gegen Gießen eigentlich den Ball auch ganz gut bewegt. Hatten am Ende natürlich auch schon gute Quoten. Und Gießen war jetzt nicht so der Maßstab vielleicht.
Nee, natürlich nicht.
Im Spiel ging es ja auch um nichts mehr. Das war ja auch entschieden, dass Göttingen da nochmal Glückwunsch als Top-4-Teilnehmer.
Ja, Einzug ins Top-4. Genau. Also ist ja auch nicht ohne. Es ist schon ein kleiner erster Erfolg. Und Akim Vargas natürlich, BBL-Veteran. Eigentlich auch erst 30, muss man sagen. Ja. Also ist das jetzt respektierlich, wenn wir sagen, erst 30, aber gefühlt ist auch schon so lange dabei.
Ja, ja. Der ist erst 30. Ja. Und das ist Einzug ins Top 4 übrigens ist auch mit finanziellen Zuwendungen verbunden. Ich bin noch nicht genau über die Höhe informiert, aber ich glaube, irgendwas im Bereich zwischen 35.000 und 50.000 Euro bekommt so ein Verein, wenn er im Top 4 spielt erstmal.
Ja,
das klingt jetzt oft für manchen geneigten Abdi
wenig. Wo Biden spricht.
Biden spricht schon wieder.
Oder ich sehe hier alles im Rerun.
Du siehst alles durch. Bei Fox News kommt Biden immer am Ende der Sendung. Also du siehst jetzt irgendwas von vor zwei Tagen.
Ja, ist in der Fox-Stream. Okay.
Ja. Genau, und das ist für einen Verein wie die Göttinger viel Geld. Also das
absolut,
ist gerade in diesen Corona-Zeiten.
Aktuell für jeden.
Genau, für jeden Verein viel Geld. Damit kannst du das ein oder andere schon bezahlen. Und sicherlich... eine nicht ganz unwichtige Sache, dass man da dieses wichtige sportliche Ziel mit finanziellen Benefit verbinden kann.
Okay, nächster Club, Brose Bamberg, wie wir sagen.
Ja, gut. Also da habe ich mich natürlich schon mal komplettamente in den Brennnesselbereich gesetzt. Und zwar mit dem nackten Arsch vor dem Spiel gegen Ludwigsburg. Also Manche werden sagen, wir sind Royal Cass Hooligans. Das sind wir natürlich nicht. Also
Johannes Cornelius Maria Josef.
wir plaudern halt. Ich mag alle Trainer in der Liga. Also das mal abgesehen davon. Wir haben da keine, wo wir sagen, nee, der ist doof.
Bist du ein Hippie, gell?
Nein, null. Nein. Nach dem, was ich vor dem Bamberg-Ludwigsburg-Spiel gedacht habe, war für mich klar, die kommen ins Top 4, die schlagen Ludwigsburg. Und dann sind die mal einfach komplett ins Achtung gestellt worden. Das heißt, von Lubu. Das heißt, sie müssen dann schon auch mit Physis umgehen können. Das ist bisher noch wohl das Problem gewesen. Ansonsten hat die Mannschaft ja in den ersten Spielen einen top-homogenen Eindruck gemacht eigentlich. Chase Feeler, für mich ein Kandidat, wo ich sagen muss, vielleicht einer der Top-10-Spieler in der gesamten BBL, in der jetzt startenden Saison. Super Typ, kann scoren, kann passen, weiß, wie das Spiel funktioniert. Der Typ ist mega.
Absolut, ist so fast so ein bisschen Ostetkowski. Ersatzpotenzial. Also es ist schon immer wieder erkennbar, welche Spielertypen natürlich auch ein Coach Royal Cass bevorzugt.
Ja.
Und ja, ein cleverer Forward, einfach groß,
aber,
mit Übersicht.
Genau. Auf der großen Position ist halt ein bisschen
dünn. Und kann scoren.
Also sie haben sich diesen Amerikaner geholt, einen Noriense Odiesi, so habe ich ihn ausgesprochen. Der ist noch sehr unreif, so würde ich es mal nennen. Der ist noch gar nicht auf der ist noch nicht mal
G-League-Spieler.
Ja, der ist noch gar nicht in Europa angekommen, geschweige denn in Bamberg oder in der BBL. Ja. Also ich glaube, der weiß nicht ansatzweise, wo er ist.
Wo er vorgereist.
Aber gut, geben wir ihm Zeit, dem jungen Mann.
Ja. So, dann haben wir als nächstes den Verein FC Bayern München, Abteilung Basketball.
Ja, die Abteilung Basketball. Also wenn wir sagen, wir haben sie natürlich ziemlich abgefeiert in den ersten Wochen für ihren Start in der Euroleague.
Zu Recht.
The team to beat in diesem Jahr in der BBL. Also man sieht, dass da jetzt ein Trainer ist, der eine gewisse Vorstellung hat von dem, was er veranstalten will. Das ist jetzt nicht der Bamberger Basketball, weil das eine andere Mannschaft ist von der Zusammenstellung her. Mhm. Aber es ist ein Basketball, der genau auf diese Mannschaft, der zu dieser Mannschaft passt. Und
ja.
Sie fangen einfach an mit extrem guter Defensive, weil altes Thema.
Sie kommen über die Defensive.
Genau. Ja. Gerade beim Saisonstart kannst du natürlich da viel gut machen, weil du da einfach dich über Einsatz und Aggressivität definierst und nicht unbedingt ja zu Saisonbeginn Laufwege 100% kennen musst oder wie auch immer. Ja, und da sind Lucic in bombastischer Form. Radojevic spielt, als würde er mit, weiß ich nicht, also ein ganz neues Leben gerade führen. Also ein ganz anderer Typ geworden.
Das ist Leon Radojevic Teil 2. Jetzt wird gespielt.
Jetzt spiele ich wieder. Jetzt habe ich wieder Lust, so ungefähr.
Ja.
Baldwin, natürlich
MVP-Kandidat. Ich muss ja wirklich auch sagen, also ich hatte Baldwin zu wenig auf dem Schirm. Ich habe die Verpflichtungen am Anfang der Saison nicht so verstanden, wie ich sie jetzt verstehe, weil man muss diesen Trinkieri-Filter drüber legen. Und das hat mich besonders gefreut, dass er diese Eigenschaft auch nicht abgelegt hat. Also da sind Leute da, dann siehst du die spielen, dann denkst du dir, ach, das ist ja der Coach, ach, das macht ja Sinn, ach, bumm, zack, 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 zack. Ja. Auf einmal spricht auch keiner mehr über, wer den Ball bringt, das macht Baldwin, das macht Šiško ein bisschen, die teilen sich das, so wie es halt auch in Bamberg war. Das war nicht wichtig, wer da den Ball gebracht hat. Natürlich nicht ganz unwichtig, aber das war kein Thema, sagen wir so.
Ja. Und
das finde ich das Faszinierende bei diesen Trinkieri-Teams. Ja.
Und dann natürlich das Dauerthema der letzten Jahre war Offensiv-Rebounding generell.
Ja, Jalen Reynolds, schöne Grüße.
Und das Thema hat Jalen Reynolds jetzt zu seinem eigenen persönlichen erklärt.
Genau.
Also ganz
was
anderes
für Rebounding. Ein Spieler, ja, mega. Also macht Spaß. War jetzt bei Real waren sie, ja, haben müde gewirkt. Waren aber trotzdem dabei phasenweise, haben auch geführt, auch zur Halbzeit, aber dann kam ein massiver Einbruch. Ach ja, da waren die zwei Technischen von Trinkieri. Das war
nach 3 Minuten irgendwas, das war ein bisschen
albern. Wer war der Ref? La Monica?
Ja, ja, Luigi La Monica. Also da, das aber...
Euroleague Mafia.
Ja, ja, das ist war schwierig für Trinkieri, da sich zurückzuhalten.
Ja. Ratio Farm Ulm, das Team mit dem Namen Ratio Farm Ulm, was fällt dir dazu ein?
Ja, nach wie vor kann ich mich nicht an den Namen gewöhnen. Ich finde Ratio Farm, also generell.
Nach wie vor?
Ja, ich finde den Namen schwierig. Also, ich würde ihm...
Aber das ist ja jetzt seit wie vielen Jahren?
Weiß ich nicht, seit 10 Jahren. Aber ich finde, das ist für mich immer noch schwierig auszusprechen. Ich habe mich auch noch nicht an Syntanix MBC gewöhnt oder sowas.
Ja, aber das ist ja vergleichsweise wirklich jung dagegen. Also ja. Ratiofarm Ulm gehört doch zusammen.
Ja, es gehört zusammen, aber ich finde es immer noch
Michael so. Und Körner.
Echt? Hm. Ja, gut, ist ja das nur Gefühlssache. Gefühlt muss ich aber sagen, dass die Mannschaft auf dem, nicht nur auf dem Spielberichtsbogen, sondern auch auf dem Feld Spaß macht.
Ja.
Wieder clever zusammengestellt, also da kann man ja wirklich gar nichts gegen sagen. Gut, Tommy Kleppheiß, liebe Abdis, hier sitzen zwei Menschen, die haben Tommy Kleppheiß-T-Shirts. Also
stimmt. Unterschriebene.
Tommy unterschriebene.
Vom mega gute Qualität. Sollen wir die mal verlosen? Kleppheiß mit
ICE. Verlosen ich mein Kleppheiß-T-Shirt? Also weiß ich nicht. Nein.
Aber du ziehst es auch nicht an, oder?
Es passt mir nicht momentan. Ich habe doch so viel zugehört. Es spannt so momentan dermaßen. Momentan
ist gut.
Ja, ich habe schon wieder etwas abgenommen, aber das T-Shirt spannt. Das ist der Wahnsinn.
Was sagst du zu Diäten?
Ich lehne sie einfach nur ab.
Nee, nee, ich bin in so einer Semi-Diät gerade. Aber das ist ein schwieriges Thema.
Das ist ein schwieriges Thema.
Gott, ich esse viel zu gerne. Das ist halt mein großes Problem. Aber gut.
Du solltest einfach dich mehr von
Kraut und Rüben
ernähren.
Ja, aber die muss man halt in Speck und Sahne anmachen. Ich habe gestern Wirsing gegessen, aber natürlich mit einer Speck-Sahne-Soße.
Ah, Wirsing ist mega gut. Ja, gut.
Apropos Wirsing. Andi Obst auch gut drauf gewesen. Jetzt im Eurocup wieder. Den mögen wir ja sowieso alle.
Ja, natürlich.
Ossett Kowski, also. Dann John Petrucelli. Mal ganz im Ernst, der kann richtig Basketball spielen.
Ein Zocker, gell?
Absoluter Zocker. Über Heckmann brauchen wir nicht reden, der hat immer seinen Platz. Peer ist
ja, über Heckmann kann man schon reden, finde ich.
Über Heckmann?
Ja, klar, also super Spieler. Man freut sich immer so sehr, wenn man sagt, da ist er.
Ja,
weil, er kann den Unterschied machen.
Er gehört zu
wenn er ein gutes Spiel hat, dann gewinnt Ulm auch meistens.
Genau, und er gehört zu BBL und... Ich finde, Heckmann ist deswegen übrigens dann auch schon 28, ne?
Ja, ja.
Da könnte man jetzt sagen, okay, der ist vielleicht 26, 5, nee, der ist jetzt... Und dann Troy Coppin. Hat sich auch reingefunden da in die ganze Geschichte. Also, das ist eine Mannschaft, die hat ja uns ja im Juni schon Spaß gemacht. Eurocup hatten sie echt... einige Probleme, manchmal ein Viertel zuzumachen und am Ende die knappen Spiele zu gewinnen. Aber jetzt, wie gesagt, gestern bei Mornar Bar, das war natürlich schon richtig gut.
Ja. Ganz kurz Thema Andi Obst noch.
Ja.
Was glaubst du, was war seine Dreierquote in der Hauptrunde bis zum Abbruch in 20 Spielen?
51,7.
Ja, nein. 29,4.
Oh.
Und das, ja eben. Andi Obst ist so ein mega Shooter und auch da, das kann so krass den Unterschied machen, wenn seine Würfe fallen. Und das tun sie aktuell mehr. Er steht jetzt bei 8 von 20 in den Pokalspielen. Und Andi Obst ist einfach ein Natural, ein Pure Shooter, sagt man, oder auf Deutsch?
Ich glaube, er hatte
ein
einfach.
Ein purer Werfer.
Ich erinnere mich jetzt auch an dieses Thema, damals mit den 30%. Jetzt kommt es mir allmählich wieder.
Ja, 35 von 119.
Also weil, nimmt natürlich, genau, weil es zu viele schwierige Würfe waren.
Ja.
Der hat ja teilweise aus 8 Metern geworfen oder dann eben, wenn
aber er. Aber das an der kann Linie er stand, ja trotzdem.
Ja, aber das sind ja trotzdem so keine Hochprozenter.
Ja.
Ne?
Ja, guter Punkt. Guter Punkt. Aber wenn er konstant Dreier schießt, dann ist es natürlich schon, übrigens auch in der Nationalmannschaft, mega wichtig.
Ja.
Also, absolut. Wie du weißt, die Position 2.
Ja.
Ja. Die EWE Baskets Oldenburg.
Das erste Team, was schon Druckverband anlegen muss, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob du das Interview mit Sebastian Herrera nach dem Spiel gehört hast. Welches von den Spielen war es? Es war das Spiel gegen Braunschweig? Oder gegen Braunschweig? Nee, gegen Braunschweig, glaube ich. Schau es dir noch mal an.
Mhm.
Er wollte nicht so richtig aus dem Nähkästchen plaudern, was sein gutes Recht ist, um Himmels Willen. Aber ich werde den Verdacht nicht los, dass da irgendwas komisch gelaufen ist im Team. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Ich meine, da ist Paulding und da ist Schweti und Tada und all die, natürlich Rashid. Mahal Basic, ne? Die seit Jahren jetzt da sind. Was soll da nicht stimmen? Braden Hobbs, jedes Jahr ein Anwärter für den Friedensnobelpreis, weil er einer liebsten Menschen ist. Wo soll der Stress machen? Aber irgendwas...
Wusstest du, dass Braden Hobbs FBI-Agent werden wollen würde?
Ja, das ist eine geile Geschichte. Ja. Vorbereitung, super gespielt. Die haben Fechter komplett vernichtet in der Vorbereitung. Jetzt irgendwie läuft es gar nicht mehr. Und es waren richtig schlechte Spiele auch. Also
die haben ja auch einen geilen Kader an sich. Jetzt beruhig noch dazu, denn ich war eigentlich auch immer Fan.
Absolut.
Einfach auch. Kann Keith Hornsby, Pressy.
Ja, also keine Ahnung. Aber ich sag auch so, wie es ist. Es ist momentan nicht so einfach, dort Gesprächspartner zu finden. Ne? Also es gibt wohl auch, nicht innerhalb des Teams, aber eventuell, ne? Also Führungsebene.
Du steckst deine Fühler ja überall hinaus. Du bist also richtig so ein investigativer Typ auch.
Ich will da gar nicht groß jetzt, wir haben ja noch nicht mal ein Spiel in der Liga gespielt. Ich mache jetzt da nicht ein Fass auf.
Ja, sie haben beide Pokalspiele verloren, ja.
Genau, aber sie müssten eigentlich, hätten sie anders spielen
können. Die Ansprüche in Oldenburg sind ja auch traditionell hoch, muss man auch anmerken. Und die hatten auch super Teams. Die letzten Jahre haben auch immer mitgemischt, also ein Halbfinalteam. Es ist immer ein Top-4-Team eigentlich in Deutschland und dann plus X. Und das X ist halt immer sehr unklar und aktuell ist es, ja, der Druckverband ist schon angelegt, wie du meintest. Genau. Als schöne Analogie des Investigativjournalisten Michael K. So.
Ja.
Die MHP-Riesen aus Ludwigsburg.
Bäumchen wechsel dich ist ja. Das ist eigentlich ein Spiel, ne? Weißt du, wie das geht eigentlich? Weißt du, wie man Bäumchen wechsel dich spielt?
Nein.
Das ist ein Fangspiel.
Ein Fangspiel?
Mhm. Man braucht für jeden Mitspieler, also abgesehen vom Fänger, wird ein Baum benötigt. Und diese Bäume muss man markieren. Und vom Ablauf ist es so, jeder Spieler stellt sich zu einem Baum und der Fänger steht in einem freien Bereich zwischen den Bäumen. Und dann ruft der Fänger natürlich, Bäumchen, wechsel dich. Alle Spieler laufen zum anderen Baum. Und am Ende muss jeder Spieler bei einem neuen Baum stehen. Und natürlich muss der Fänger gucken, dass er sich da...
Warst du gut?
Auch an einen Baum stellt. Also sowas wie dieses...
Warst du ein guter Bäumchen, wechsel dich, Spieler?
Ich habe Euroleague gespielt, im Bäumchen wechsel dich.
Kona 3.
Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathendl in Oldenburg, das liebe ich. Kona 3. Modern, aber irgendwie...
Gut, bietet sich jetzt natürlich an, spontan. Kona 3, deine Top 3 Spiele, also Gesellschaftsspiele... Vielleicht auch Computerspiele, ich weiß gar nicht, ob das in Frage kommt. Also alles, was jetzt nicht Fußball, Basketball, Eishockey ist.
Ja.
Also Bäumchen wechsel dich.
Also Poker, No Limit Texas Hold'em. Poker, No Limit Hold'em.
Gut, habe ich nicht bedacht.
Also Poker ist natürlich mein absolutes Lieblingsspiel.
Kartenspiele ausgenommen.
Kuhhandel.
Also Brettspiele.
Ja, Kuhhandel ist ein Spiel zwar mit Karten, aber nicht mit dem normalen Karten, sondern mit Spielkarten.
Ja.
Mit so Tieren drauf. Kuhhandel ist so ein Klassiker.
Kuhhandel.
Ja, also Weltklasse. Also wirklich, habe ich über Jahre gespielt, richtig mit Freunden, regelmäßig. Ich bin tatsächlich auch ein ganz klassischer Siedler von Catan-Fan. Also das kann man jetzt sagen, das ist so ein bisschen oldschool, aber
habe ich nie gespielt.
Also. Plus der Erweiterung dazu, es macht immer Spaß, es ist immer abwechslungsreich. Und dann bin ich natürlich auch infiziert worden durch meine spielsüchtigen Kinder. Die sehr gerne Codenames spielen. Und da muss ich auch sagen, Codenames ist ein hervorragendes Brettspiel.
Okay.
Weil es eben auch mit Sprache geht und man so in Teams gegeneinander spielt. Und ja, das ist super. Also Codenames für den Fall. Da war mal Spiel des Jahres, glaube ich, vor 2, 3, 4 Jahren. Wer das noch nie gespielt hat, dem kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten.
Wir waren hier schon 3.
Ja, genau,
also, die 3. Wie stehst du zu Trivial Pursuit?
Ah, na ja, als das rauskam, auch Tag und Nacht gespielt.
Ja.
Was mich irgendwann immer genervt hat, dass es da, ich glaube, es gab nur ein Erweiterungsset, oder? Mit so 9 Fragen.
Ja, weil, also ich weiß nicht, wie lange das dauerte, aber das war immer ein Thema, dass das so uralte Fragen waren.
Ja, ja, es war, genau.
Und dann so hat man 1983
getischen oder so. Genau. Und irgendwann ist man dann ja umgeswitcht, weil diese Quizspiele, die haben sich ja auch sehr gut auf dem Tablet oder auf dem Handy spielen lassen, ne? So Quizduell und sowas.
Mhm.
Und da bin
Wobei die Trivial Pursuit-Varianten absolute Katastrophe sind. Also ich fand da nichts Cooles, auch nicht gegen Geld, weil wir das mal spielen wollten. Weil es natürlich einfacher ist mit aktuellen Fragen, aber da ist digital definitiv nicht immer besser bei sowas.
Nee, das stimmt. Carcassonne übrigens kann ich auch noch empfehlen. Carcassonne ist ein hervorragendes Brettspiel und ist ausgezeichnet auf dem Tablet zu spielen gegen Online-Spieler. Ja. Also die beste Umsetzung, die ich kenne.
Bist du ein Uno-Typ?
Null. Ich hasse Uno. Uno würde ich sofort verbieten als Bundeskanzler. Das ist ja nur ein Reaktionsspiel. Und dann, es gibt ja auch niemanden auf der Welt, der keine Sonderregeln hätte.
Natürlich, darum geht's ja.
Mitzucken, ohne zucken, vorwärts, rückwärts, bei +4 musst du +8 nehmen. No, nein.
Doch,
wo steht das? Nein.
Na klar.
Jede Diskussion vor einem Uno-Spiel dauert länger als das eigentliche Uno-Spiel.
Außer jemand gibt die Regeln klar vor. Also ich erinnere mich an die Reise mit der deutschen Nationalmannschaft, als Dennis Schröder uns die UNO-Regeln der Atlanta Hawks erklärt hatte. Damals war er noch Spieler der Atlanta Hawks. Ja, das war gerade. Und das war sehr, sehr lustig. Also,
ja, aber das geht bei mir nicht. Bei mir gibt es im Übrigen...
Du bist so ein Law and Order-Typ, gell?
Ja, ich möchte das nach gemeinsamen Regeln... es muss nach gemeinsamen Regeln gespielt werden. Und im Übrigen kannst du diese Zerrissenheit der UNO-Community daran erkennen, dass der Verlag in der vergangenen Woche oder vor 14 Tagen die Regeln nochmal rausgebracht hat und nochmal erklärt
hat,
dass man wenn 2+4 Karten hintereinander kommen, dass das nicht geht. Man darf die nicht aufeinanderlegen. Das war ja immer das, wo alle gesagt haben, da muss halt 8 Karten ziehen oder +2, +2, +2.
Klar,
die dürfen nicht aufeinander gelegt werden. Und dann hat sich die UNO-Community gemeldet und hat gesagt, fuck you. Fuck you, UNO.
Zu Recht.
Wir spielen nach unseren Regeln. Und da kann ich nur sagen, das ist ein Schlag ins Gesicht aller Spieleerfinder. Da wird sich über die Regeln hinweggesetzt.
Aber das ist doch das Beste, was dir passieren kann, wenn du als Spieleentwickler ein Spiel erfindest, wo die Leute sich so viel Gedanken machen drüber und jeder so, das ist ja quasi wie individualisiert. Jede Runde hat so seine kleinen Besonderheiten.
Ja, aber das ist genau wie bei...
Zwischenschmeißen ist auch eine geile Regel.
Bist du auch bei Monopoly jemand, wenn man auf frei parken kommt, dann das Geld in der Mitte gesammelt?
Ich war immer DKT-Spieler, das kaufmännische Talent, die österreichische Version.
Wie bitte? Wie heißt das? Das kaufmännische Talent?
Ja, DKT. Wir haben nie Monopoly gespielt, sondern DKT, weil da gab es dann die Marilferstraße.
Also wenn das jetzt die DDR-Variante gewesen wäre, vom Namen her, würde ich sagen, okay, so hat man in der DDR Monopoly genannt. Aber das ist die österreichische Variante.
Warte. Mega geil. DKT, das kaufmännische Talent. Warte, ich schicke dir schon einen Link.
Kaufmännische Talent.
Von Piatnik, unser Spielehersteller.
Und da gab es auch immer so bei einigen die Sonderregel, wenn man auf frei parken kam, dann alle Strafgelder wurden immer in die Mitte gelegt, wenn man irgendwo was zahlen musste.
Und, ja, mega geil.
Und dann
kam
man auf frei parken. Und dann durfte er dann das Geld nehmen. Das ist auch nicht erlaubt. Das ist auch nicht in den Regeln.
Ja, aber das ist ja die Fantasie, freier Lauf. Also ich finde das gut. Da gab es so einen Checkpot. Ich glaube, das hatten wir auch bei DKT.
Okay. Also bei mir muss es immer nach den Regeln gehen, sonst macht es mir keinen Spaß. Also weil du kannst dir irgendeine Sonderregel dann einfallen lassen. Bei uns wird so gespielt, wenn man über losgeht, gibt es übrigens 30.000 an Geld. Dann kann man auch danach sich die Schlossallee kaufen. Nein, es gibt 4.000, wie es in den Regeln steht.
Aber das Beste bei UNO ist Zwischenschmeißen. Das heißt, wenn du eine gelbe Null schmeißt oder so, darfst du sofort eine blaue Null draufhauen. Einfach nur dazwischen, so zack. Bevor, wenn der drankommt, nicht reagiert hat. Wie findest du das?
Grauenvoll.
Ist doch mega. Das ist auch noch ein Reaktionsspiel dann, weißt
du? Ja, es ist ein Reaktionsspiel. Ich möchte
da geht es halt um Tempo.
Ich mag UNO nicht. Ich mochte es noch nie. Ich mag UNO auch nach den normalen Regeln nicht. Ich finde das sinnlos. Ich finde das Zeitfresserei, dieses Spiel.
Okay. Zurück zu den anderen drei Buchstaben. MHP von UNO. MHP. Was für eine Überleitung.
Ja,
wir waren gerade bei Ludwigsburg.
Genau, wir waren bei Bäumchen wechseldicht, deswegen kamen wir auf MHP.
Ja, stimmt. Kleiner Ausflug.
Weil die auch einige Bäume gepflanzt haben und wieder rausgerissen haben, bevor jetzt die Mannschaft steht. Ja, also blöd ist natürlich, dass sie, wer hat sich jetzt da nochmal das Kreuzband gerissen?
Bei Lubo?
Der von Crailsheim kam, jetzt komme ich auf den Namen nicht.
Ja.
Wurscht. Mannschaft wirkt, also ich meine, Barry Brown hat natürlich jetzt einmal overperformed dagegen gegen Bamberg.
Wird 800 auch Punkte gemacht.
Auch nicht jede Woche 30 Punkte da reinwirbeln. Ja, schon spannend. Elias Harris neu mit dabei, ne, nach 7 Jahren Bamberg. Jormann Polas Bartolo. Sehr umworben wohl auch gewesen in der Liga. Also immer noch, trotz seiner 35 Jahre, natürlich ein herausragender Verteidiger. Den hat man immer gerne im Team. Denkt man
zum Beispiel, der ist jünger. Sorry. Also,
Ja.
Ja, ich finde schon, also Bartolo schaut jünger aus.
Dann hast du noch Spieler wie Jalen Smith.
Jamonte Hawkins war es natürlich.
Den nächsten Schritt machen können. Was ich nicht verstanden habe, das gebe ich offen zu, also Tremell Darden, weiß ich, John Patrick mag auch mal erfahrene Spieler, die einfach wissen, wie es geht. Tremell Darden, 38 Jahre, scheint mega Wert auf seinen Körper zu legen. Der hat es immer noch drauf, der kann halt richtig gut spielen. Aber Andrew Warren habe ich nicht verstanden. Die Verpflichtung auch vom MBC, genauso wie Tremell Darden. Ich finde, Andrew Warren passt mir nicht in so ein John-Patrick-Team. Irgendwie wirkt der nicht so richtig trainiert. Ich hab's gesagt.
Schatz feiert.
Gut, aber schauen wir mal. Vielleicht hat er jetzt ein bisschen Gas gegeben im Training. Ich weiß es nicht. Aber natürlich, wenn die so verteidigen wie gegen Bamberg, bleiben sie ein unangenehm zu spielendes Team. Also ihr Daueretikett. In jedem Fall.
Unangenehm zu spielen. So, dann haben wir noch den deutschen Meister.
Ja, Alba Berlin. Klarer Aufwärtstrend zu erkennen gewesen in der Euroleague. Ich meine, du gewinnst bei ZSKA Moskau, was willst du denn da großartig sagen?
Davor war es schon sehr durchwachsen.
Ja, wird noch ein bisschen dauern so. Also ich meine, auf der großen Position Ben Lammers, da dachte ich, der ist schon einen Schritt weiter, aber das ist wahrscheinlich dann doch eine gewisse Umstellung gewesen.
Das ist ja Thema, auch immer leistbare Big Man auf Euroleague-Level.
Ja, also genau.
Mit Noko hatte man ja auch eher ein Ausbildungsprojekt, der hat sich super entwickelt. Auch mega bitter jetzt. Boah, also da gab es ja auch Gerüchte, dass er vielleicht wieder kommt oder mitspielt oder mittrainiert nach dem Desaster bei Roter Stern Belgrad. Aber man weiß halt auch nicht, was da wirklich dran ist. Da ging es ja auch um eine Herzproblematik.
Ja? Ja, also irgendeinen medizinischen Check nicht bestanden. Aber da muss man wirklich aufpassen, weil da werden schnell irgendwelche Gerüchte in die Runde geschmissen. Also, und die sind dann für den jeweiligen Spieler doch extrem schädlich. Ne? Wenn du einmal dieses Gerücht verbreitest, der hat es an der Pumpe, dann hast du deinen Marktwert um 30% im Keller. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein.
Nee, also aber das serbische Basketball-Twitter hat das, glaube ich, thematisiert, dass das da ein Herzthema wohl war. Also das ist nicht unser Informationsstand, um das auch.
Nee, man wurde getwittert.
Ich weiß nicht, was da dran ist.
Ja, wie gesagt, die Mannschaft entwickelt sich. Maodo Loh hat ein bisschen gebraucht, um anzukommen, dann ein gutes Spiel gegen Moskau gemacht. Der Fontecchio.
Geiler Spieler.
Gefällt mir richtig gut. Ja. Der gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Das war natürlich auch wichtig, die Gidreitis-Lücke, die Gidreitis-Lücke zu stopfen mit einem guten Spieler. Und dann muss man sehen, also Jason Granger hat einen guten Eindruck hinterlassen, hat doch relativ viel Struktur reinbringen können schon in den ersten Wochen.
Ja.
Olindi fremdelt noch ein bisschen, aber das wird schon werden. Siva natürlich war eigentlich auf dem Weg wieder der Besserung gegen Moskau. Jetzt Corona und als betroffener Spieler
bleibt dem nichts erspart.
Symptomen, dem bleibt echt nichts erspart. Die werden sicherlich morgen gegen Barcelona einen auf die Nuss bekommen, vermute ich mal. Ich hoffe nicht, aber kann passieren. Sollte aber der längerfristig guten Entwicklung des Teams nicht im Wege stehen. Die werden ihren Basketball sicherlich erst etwas später spielen. Aber ich meine, es ist Alba Berlin und die sind ganz weit oben mit dabei. Also sie bleiben ein Aito-Team, sie bleiben mega clever, sie haben irgendwann auch wieder eine gute Homogenität und ich denke, es ist Berlin-Bayern als das große Duell am Ende, auch in dieser Saison wieder. Möge Corona sie uns zu Ende spielen lassen. Das war's. Alle durch.
Alle durch. Nicht schlecht. So.
Jetzt haben wir
doch schon wieder über eine Stunde gelabert.
Das heißt, wir machen eine Mini-Break nur für uns jetzt, weil wir müssen abwarten, bis bei den Hamburg Towers das Training vorbei ist. Und das geht mal geschlagene 3,5 Stunden an diesem
Vormittag. Das ist Wahnsinn.
Mal gucken, ob Bryce Taylor dann überhaupt noch genügend Puste hat für uns. Aber er weiß, was auf ihn zukommt, denn er ist ein
A to the B to the T to the I.
Ein Abdi. Und darauf freuen wir uns natürlich ganz besonders.
Ihn gleich hier. Ja, freue mich auch sehr. Super Typ. So wie du, Körni.
Ach so, Moment, bevor wir in die Pause gehen. Du hast es ja schon verraten, dass du UNO-Spieler bist. Aber bevor ich jetzt es verpasse, die Gegenfrage zu stellen. Dein Lieblingsspiel muss natürlich auch noch hier verkündet
werden. Mein Lieblingsspiel? Hm.
Das ist ein Computerspiel, vermute ich mal.
Ja, wenn wir Computerspiele reinnehmen, dann wahrscheinlich schon Super Mario Kart in der 16-Bit-Variante auf Super Nintendo.
Super Mario Kart in der 16-Bit-Variante.
Ja, auf Super Nintendo. Das fand ich immer sehr gut. Und überhaupt, ja, ich mochte immer Jump'n'Run-Spiele. Klassische. Neulich habe ich auf einem 8-Bit-Retro-Nintendo, also das allererste NES-System, versucht, Punch-Out durchzuspielen. Das habe ich eh schon mal erzählt im Lockdown, im ersten. Habe ich versucht, das Boxspiel, das politisch inkorrekte Boxspiel Punch-Out durchzuspielen. Bin auch bis zum letzten gekommen mittlerweile, aber da
verließen sie ihn.
Also das ist nur mehr krank. Der letzte Gegner ist nur mehr krank. Mr. Dream, der am Anfang Mike Tyson war und dann haben sie ihn geändern müssen, weil die Lizenz ablief und sie durften Mike Tyson nicht mehr zeigen.
Ah, okay. Hm. Okay, das ist weird.
Ja, mega weird.
Wir schlagen die Brücke und sind gleich bei Bryce Taylor.
Yes.
So unhörbar für die Abdis, aber eventuell mit dramatischen Veränderungen fürs Weltgeschehen haben wir diese Pause hier jetzt überbrückt. Immer noch eine ganz knappe Geschichte bei der Präsidentschaftswahl. Ein absoluter Wahnsinn, wie knapp
dieses Rennen ist. Hast du weiterhin durchgängig Stream geschaut oder hast du auch was anderes gemacht?
Ich habe ein Stündchen Mittagsschlaf gemacht.
Stark, da beneide ich dich.
Ja, das war wirklich gut. Und ich habe mit John Patrick gesprochen natürlich auch, wie ich schon angekündigt habe.
Ja, in einem Privatpodcast.
In einem Vorbereitungsgespräch.
Nur mit einem Zuhörer. Und, was erzählt er?
Ja, und jetzt rufen wir Bryce Taylor an und schauen mal, was er uns zu erzählen hat über das, was seine mittlerweile lange, lange Karriere angeht. Und nicht nur das.
Kommst du FaceTime-Audio?
Oh. Hallo.
Hallo Bryce, Michael hier.
Hey, Corny, was geht ab?
Ja, alles gut, wunderbar. Xandi ist bei mir.
Hallo.
Okay.
Du bist auf dem Mischpult drauf, du bist schon im Podcast. Ist das ein schönes Gefühl oder was?
Ja, yeah, super, ähnlich. Danke. Danke für die Einladung.
Wir haben es ja schon hier ein paar Mal fallen gelassen, dass du ein treuer Hörer bist und don't want to toot my own horn here, aber du hast auch Deutsch gelernt durch diesen Podcast, oder?
Ja, yeah, das ist like eine Übung für mich. So auf dem Weg to training oder so, ich höre den Podcast an und das ist immer hilfreich in diese Basketball-Terms. Ein bisschen Deutsch zu hören und zu lernen, so das hat wirklich mir geholfen.
Obwohl Xandi ja sehr viel Englisch spricht, Denglisch, also ne?
Denglisch. Ich spreche Denglisch. Mein Deutsch wird immer besser, aber wenn ich ein Wort nicht wissen, dann wechsle ich zu Englisch.
Na, du bist da entschuldigt, du darfst das machen, aber ich meine, unser Österreicher hier, der.
Naja, manchmal ist Englisch einfach präziser, auch muss man sagen, also.
Okay.
Sprache. Yeah. Ja, also finde ich schon. Manche Wörter. Wir haben doch neulich drüber gesprochen. To jinx, da gibt's nichts auf Deutsch.
Ja. Yeah.
Doch. So verhexen. Verhexen heißt das doch,
oder sowas? Nee, das ist verhexen.
Ja, es gibt einige Wörter, für die gibt es wirklich keine Übersetzung.
Ja, ich habe beide Richtungen.
Tatsächlich auch, es gibt einen Begriff aus dem Pokerbereich zum Beispiel, den man nicht übersetzen kann, nämlich der Razor, derjenige, der den Einsatz erhöht, aber der Erhöher.
Naja,
gibt's nicht. Oder kennst du dein deutsches Wort, Bryce?
Nein, leider nicht.
He's the razor.
Der höher. Naja, okay. Ja.
Sprechen wir über Basketball, Bryce. Du bist neu bei den Hamburg Towers.
Ja.
Ist das jetzt die letzte Basketballstation in dieser langen, langen Karriere des Bryce Nicholas Taylor?
Ah, ich weiß nicht. Also, ich gehe Jahre bei Jahre. Das kommt darauf an, wie dieses Jahr läuft. Wenn ich fit bleibe, wenn ich gut spiele, dann vielleicht werde ich noch ein Jahr spielen. Aber ja, wir werden sehen. Also, das ist abhängig von dieses Jahr, würde ich sagen.
Wir kennen natürlich schon einige Stationen aus deiner Karriere hier in Deutschland, aber wir würden gerne mal ganz vorne anfangen, wenn wir dich schon mal hier haben. Und zwar, du bist ja der Vater eines bekannten Basketballers. Dein Vater Brian Taylor war ein sehr erfolgreicher Basketballprofi.
Ja, der hat in Princeton, also College, gespielt. Und dann in der NBA bei New Jersey Nets gedraftet. Also in diesem Zeit, das war New York Nets in der ABA. Der hat Meister gewonnen. Der hat zusammen mit Dr. J gespielt. Und dann, wenn diese Liga, diese Merging passiert haben, dann der hat bei Denver Nuggets gespielt, Kansas City Kings und dann am Ende bei den San Diego Clippers gespielt. Also insgesamt 10 Jahre. Der hat eine schlimme Verletzung in seinem letzten Jahr und dann der hat diesen Kapitel geschlossen.
Ja. Hing dann in deinem Zimmer ein Poster von deinem Vater oder von Dr. J?
Nee, also ich habe ein Tattoo an meinem Bein von meinem Vater aus seinem Spielzeit gemacht. Ah. Und okay. Das ist immer ein Reminder von ihm. Na, aber der hat eine große Beeinflussung in mein Basketballleben. Natürlich.
Hat er auch ein Tattoo von dir mittlerweile durch diese Leute?
Nein, ich glaube nicht. Sehr, sehr oldschool. Der ist ein sehr oldschooler Typ. Ja, das wird nie passieren.
Okay.
Wer war denn dein Lieblingsspieler, als du aufgewachsen bist?
Ich bin ein großer Ray Allen-Fan. Von seinem Work. Der ist sehr like professionell, immer like preparation, immer fit. Und ich habe diesem Film He Got Game, als ich jünger war, gesehen. Und seitdem, Ray Allen ist mein Lieblingsspieler.
Und LeBron James kann sich auch bei ihm bedanken, weil das Narrativ wäre ein ganz anderes, hätte er diesen einen Wurf gegen San Antonio nicht versenkt.
Definitiv.
Deine Karriere begann dann in Europa, in Italien. Das ist aber, wenn man ehrlich ist, du bist ja für uns eigentlich Mr. BBL, nur ein ganz kleines Kapitel damals gewesen. Hast du noch Erinnerungen daran? Hast du natürlich schon, aber wie wichtig war dieser Einstieg für dich? War das so, wie man oft sagt, wenn die Rookies aus den USA kommen vom College, dann haben sie so einen Kulturschock in Europa. War das für dich in Italien ähnlich oder hast du dir gedacht, ach, ganz schön hier, gutes Essen?
Es war auf jeden Fall. Also ich brauchte Zeit, auf diesen Kultur zu mein Comfort Level zu finden. Und wir hatten eine sehr intense Trainer. Also der hat immer Druck an mich gemacht und ich bin alleine gewesen. So, das war tough. Ich war 22 Jahre alleine in einem kleinen Dorf in Italien. Niemand hat Englisch gesprochen, aber ich hatte ein paar gute Mitspieler, Veterans, die mir geholfen haben. Und eine Geschichte ist, dass ich zusammen für einen Monat mit Sean Kemp gespielt habe. Der hat bei uns Sean Kemp von Seattle Sonics. Der hat ein Comeback gemacht und wir haben in Preseason einen Monat zusammengespielt.
Der mit den 27 Kindern von 28 Frauen?
Der macht jetzt mega Trivia. Wisst ihr, was der gerade eröffnet in Seattle?
Ja, ich habe ein Dispensary, ein Marijuana Dispensary. Ja,
Ist nicht dein Ernst.
Ich habe ihm über diese Jahre bei Seattle gefragt und der hat ein paar coole Stories zusammen mit Gary Payton erzählt. Und das war eine coole Erfahrung, zusammen mit Sean Kemp zu spielen.
In Orlando war er dann schon, also war er nicht mehr der alte Sean Kemp, also diese Athletik hatte er nicht mehr. Also er war schon der, sagen wir mal, leicht übergewichtige Sean Kemp, auch in Italien, oder?
Ja, genau. Ah. Ja, genau, der war nicht mehr so athletic, nicht mehr fit. Ja, es war ein bisschen komisch, aber das war einfach cool für mich, als ein NBA-Fan zusammen mit einer NBA-Legende zu spielen.
Das Seattle-Team war Wahnsinn. Detlef Schrempf auch dabei. Deutscher Spieler, auch sehr wichtig in diesem Team.
Mhm. Ja, genau.
Dann ging es weiter von Premiata Monte Granaro, so hieß der Verein, zu den Telekom Baskets Bonn 2009, 2010. Auch dort ein Jahr Station. Das war das erste Jahr sozusagen dann in der BBL. Wie war das für dich, diese Umstellung? Also was war der Unterschied zu Italien? Was war das Besondere an Bonn?
Also ich wollte, dieses Jahr haben wir Eurocup gespielt und das war eine wichtige Faktor für mich, in Bonn zu gehen. Aber ich habe direkt eine Verbindung mit Mike Koch gemacht und auch mit seinem Sohn Kevin Koch. Sie waren sehr freundlich, sehr hilfreich zu mir, in Deutschland gut zu kommen und mein Spiel zu finden. Und dieses Jahr, dieses Jahr war auch gut. Dieser nächste Schritt in meiner Karriere zu machen, es war ein bisschen up and down. Ich habe nicht mein bestes Jahr gehabt, aber ich habe mehr gelernt und das ist, wo meine Story in Deutschland angefangen haben.
Danach ging es weiter zu Alba Berlin. Also wieder der nächste Schritt, wenn man so will, so ungefähr. Ja. Und da wurde es dann schon, das war dann schon ein wichtiger Schritt und vor allen Dingen ist man dann auch erst recht auf dich aufmerksam geworden.
Ja. Also in meiner, diesem Zeit mit Alba war also unglaublich, würde ich sagen. Ich hatte so viele Top-Level-Mitspieler, von denen ich gelernt habe. Sven Schulz, Patrick Femerling, Derek Allen, Julius Jenkins, Emmanuel McElroy und alle diese BBL-Legende. Ich habe einfach so viel von denen gelernt habe, wie ein Profi zu sein. Sven Schulz ist immer eine Stunde vor dem Training da. Er mag seine Routine und Julius ist immer der war immer positiv. Mac, ich meine, dieses Jahr, mein erstes Jahr bei Alba, ist das war ein großer Schritt für mich, wo ich wirklich viel gelernt habe.
Ja. Das war noch Dreadlock Julius Jenkins, oder? Das war Prime Jenkins.
Ich meine, das ist der Zeit, wo Julius wirklich das beste Spieler in Deutschland, meiner Meinung nach, in Deutschland war. Der hat immer Offensivspieler des Jahres gewonnen. Und der war sehr, sehr off-screens, fast break. Der war immer noch sehr athletic in diesen Zeit. So, der war ein super Spieler.
Ja. Dann ging es weiter zu einem Verein, der ja einen gewissen Kultstatus in Deutschland hatte, muss man leider sagen. Es gibt ihn ja in der BBL nicht mehr, die Adlern Dragons aus Quakenbrück.
Aus Berlin nach Quakenbrück, auch stark.
Das war wegen des Geldes, oder? Die haben doch damals gut bezahlt, Bryce.
Ich würde sagen, das hat mehr mit das zu tun. Das war nicht der Plan. Ich wollte bei Arbe bleiben, aber das hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich ein Angebot von Stefan Koch bekommen, und dieses Jahr haben wir auch in Eurocup gespielt. Und Ireland wurde ein Top-Spieler in der BBL und auch in europäischer Wettbewerb sein. So, ich dachte, warum nicht?
Ja. Die haben auch Eurocup gespielt damals, gell?
Ja, in dieser Zeit, es war diese Gruppenphase und wir haben nur 6 Spiele gespielt. Und dann, wir haben nicht weitergegangen, wir sind nicht weitergegangen und dann haben wir nur auf der BBL fokussiert.
Ja. Ja, Coach Koch ist ja unser Kollege schon seit vielen Jahren, der auch kommentiert. Ist er ein besserer Trainer oder besserer Kommentator? Was meinst du, Bryce?
Coach Koch war ein super, super Trainer. Ja. Aber dieses Jahr bei Ireland hatten wir ein paar difficult personalities in unserer Mannschaft und das war nicht ein leichtes für ihn. Aber der ist auch einer der besten Kommentatoren in Deutschland. Absolut. Vielleicht das Beste.
Ja. Aber absolute Legende natürlich bei uns. Der nächste Schritt ist sicherlich der signifikanteste, so würde ich es mal nennen. Dann ging es zum FC Bayern München 2013, 2014. Und es begann, das kann man wohl schon sagen, nochmal ein ganz, ganz anderes Kapitel.
Das war meine Chance, in der Euroleague zu spielen und auch bei einem Verein so besonderes wie Bayern München zu spielen und das war eine großartige Chance für mich in meiner Karriere. Nicht nur als Spieler, aber auch als Mensch, wo ich wirklich gewachsen habe. Und ich hatte eine super tolle Erfahrung da bei FCB zu spielen.
Was du da für Playoffs gespielt hast, ich habe gerade die Stats vor mir. Also die Quoten, Wahnsinn, 51% Dreierquote, 14 Punkte im Schnitt, 86% Freiwürfe, 52% aus dem Feld. Da hat alles gepasst dann und dann Meister geworden am Ende.
Ja, das war vielleicht mein bestes Jahr als Spieler. Wir hatten ein super Team. Ich hatte eine unglaubliche Verbindung auf dem Feld mit Malcolm Delaney und mit Coach Pesic. So, ja, das hat viel Spaß gemacht.
Und Heiko Schafazig auch noch im Team da, gell? Also viel Shooting.
Genau. Viele Legende. Ich habe Heiko, Stefan Hammond, Damon Green, John Bryant, Deion Thompson. Wir hatten eine Top-Level-Mannschaft dieses Jahr.
Ja. Malcolm Delaney wird ja auch immer wieder genannt als einer der besten Spieler, die jemals in der BBL gespielt haben. Zum Beispiel auch wie ein Darius Miller zum Beispiel. Ist der Malcolm Delaney aus deiner Sicht der Beste, mit dem du jemals zusammen in einem Team gespielt hast?
Ja, ich glaube schon. Malcolm und dann auch Tyrese Rice, würde ich sagen. Mhm. Und im College mein Point Guard war Aaron Brooks, der hat 10, 11 Jahre in der NBA gespielt.
Oh, okay.
Aber ich hatte Glück, ja. Ich hatte immer Top-Level, zusammen mit Top-Level-Point-Guards gespielt haben.
Letzte Station waren dann die Bamberger. Da kam dann zum einen das neue Kapitel, aber zum anderen eben auch diese blöde Verletzung, die dich dann zurückgeworfen hat. Wie hast du deine Bamberger Zeit erlebt, wenn man zurückblickt?
Ja, es war tough, muss ehrlich sein. In dieses erste Jahr, das ist, wo Trinkieri immer noch da war. Aber dann bin ich im Dezember verletzt gewesen und das war wirklich, also Achillessehne gerissen. Und dann brauchte ich fast ein Jahr zurückzukommen und zurückzukämpfen und wieder mein Spiel und meinen Körper zu finden. Und dann, wir hatten viele verschiedene Trainers und ich meine, ihr weiß diesen Story von der Zeit bei Brose. Beste Moment ist, würde ich sagen, 2018. Wenn wir den Pokal gewonnen haben. Und die Geburt meiner Tochter.
Ja, genau.
den Rest ist like, das ist like, es ist wie es ist, you know. Basketball kommt mit vielen verschiedenen Faktoren, dass man nicht kontrollieren kann, aber es ist immer eine Learning Experience, würde ich sagen. Und ich habe viel von dieser Phase in meiner Karriere gelernt.
Jetzt ist es ja auch so, weil die Jahre nach dem Meistertitel in München, du bist ja länger in München geblieben, habt ihr ja wirklich diese Rivalität dann gehabt mit Bamberg. Also du noch als Münchner. Also ist schon ein ganz spezielles Verhältnis zu Bamberg. Wenn wir uns zurückerinnern, diese waren immer extrem umkämpfte Duelle und am Schluss war Bamberg einfach mega dominant, also als du noch in München warst, dass es dann den Sweep gab, Playoffs raus. Also Bamberg ist schon ein ganz ambivalentes Verhältnis, muss das sein für dich. So oft gegen die gespielt, viel gegen sie verloren, dann diese schwierige Zeit als Bamberger. Also
Ja, natürlich. Ja, definitiv. Ja, es war tough. Ich erwartet etwas anderes in 2017, aber wie ich gesagt habe, es ist, wie es ist. Ich habe die positive Dinge von dieser Erfahrung ausgenommen. Den Rest lasse ich die behind me.
Du sprichst ja deswegen so gut Deutsch, natürlich durch diesen Podcast, aber ja wahrscheinlich auch zu einem kleinen Teil deswegen, weil du eine deutsche Frau hast, mit der du das Kind hast. Ist das so richtig?
Nee, das ist falsch. Meine Frau kommt aus England, aber ihre Mutter ist italienisch. Also meine Frau, wir lernen zusammen Deutsch. Sie lernt jetzt gerade Deutsch. Ich meine, das ist mein 12. Jahr in Deutschland zu leben. Du kommst zu einem Punkt, wo du Deutsch lernen musst, meiner Meinung nach. Ja. Es ist nicht so einfach als Basketballer, weil die Trainer sind normalerweise Ausländer, aber Du musst einfach hinsetzen und lernen. Und es gibt viele verschiedene Wege mit Apps, mit Podcasts, ich spreche immer zusammen mit meinen Mitspielern Und dann, dann es kommt.
Ja. Ja. Schöne Grüße an Ricky Paulding, Ricky. Hier, was der Bryce ja schon spricht nach 12 Jahren in Deutschland.
Und ich wollte in die 15 Jahre in Deutschland zu bleiben und kein Deutsch zu sprechen. So, das hat mir motiviert.
Ja. Jetzt geht's weiter nach Hamburg. Zu den Hamburg Towers.
Ja. Ja.
Auf wie viel Bryce Taylor können die sich denn freuen? Wie bist du denn momentan? Also, wie geht's dir körperlich? Willst du wieder bei richtig 100% ist man ja nach dem Achillessehnenriss nicht. Machen wir uns mal nichts vor. Das gibt's ja nicht mehr. Ne? Selbst Kobe hat das nicht geschafft. Aber bist du jetzt wieder so weit, dass du sagst, ich bin in der Lage, ein wirklich sehr, sehr gutes Jahr zu spielen in Hamburg? Also.
Ja, ich glaube schon. Ich bin noch nicht 100%, wie du gesagt hast. Ich bin auch im letztes Jahr Februar, also nochmal operiert an die andere Achillessehne-Ferse. Okay. Aber ja, und das dauert sehr lang. Also du musst jeden Tag Reha machen und Übungen machen und du kommst jeden Tag und das ist wirklich anstrengend. Aber ich fühle mich relativ gut. Ich glaube, dass ich die Mannschaft helfen kann. In wie viel Prozent würde ich sagen, ist noch nicht klar. Ich denke, ich kann meine Qualität auf dem Feld bringen und ich glaube, dass ich auch ein Leader sein kann. Und das ist für mich das Wichtige, dass ich die Mannschaft helfen kann.
Ja, du hast jetzt da einen Trainer mit Pedro Caes, der, ich würde mal sagen, schon einen gewissen Ehrgeiz an den Tag legt. Also er hat eine super, super Zeit gehabt in Vechta und ich glaube, er will jetzt da auch in Hamburg zeigen, dass er eine Mannschaft in die Playoffs führen kann. Also die Towers sind für mich ein Playoff-Kandidat mit diesem Kader. Wie erlebst du ihn in der täglichen Arbeit? Was ist das für ein Unterschied, mit ihm zu arbeiten im Vergleich zu anderen Coaches, die du bisher erlebt hast? Was macht ihn da so aus?
Ja, Pedro ist wirklich ein Top-Level-Trainer. Ich lerne viel von ihm. Der ist immer vorbereitet. Wir spielen ein modernes, sehr attraktives, schnelles Basketballstil. Mhm. Und ich glaube, Pedro kann like ein Top-Level-Trainer sein. Ich vergleiche ihn mit Sascha Djordjevic oder Andrea Trinkieri oder Coach Bezos. Und der hat alle diese Qualitäten. Auf diesem Niveau zu erreichen. Er braucht auf jeden Fall Zeit, aber er liebt Basketball und er ist ein Teacher. Und es ist wirklich eine super Erfahrung, mit ihm zu arbeiten.
Ja. Ja, das sind doch gute Aussichten eigentlich. Gutes Team, guter Trainer. Das Projekt Hamburg ist ja sowieso sehr ambitioniert. Die haben wirklich was vor. Insofern passt du doch ganz gut da rein.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein perfektes Fit für mich. Und wie ich vorher gesagt habe, wir werden sehen, wie alles geht.
Ja.
Pedro Caes macht auch immer so den Eindruck, als ob er auch einer dieser Trainer wäre, die gar nichts anderes machen, als sich mit Basketball zu beschäftigen. Täuscht dieser Eindruck? Oder hat er wirklich 24-7 Basketball?
Also ich kenne ihn seit 2012, 2013, dieses Jahr bei Arland.
Stimmt, der war in Atlant.
Ja, der war unser Athletic Coach.
Genau.
Aber der, in dieser Zeit war der auch wirklich sehr professionell, sehr vorbereitet. Und ja, ich meine, der liebt Basketball. Ich glaube, der ist immer 24-7 mit Basketball beschäftigt. Aber der hat auch zwei kleine Kinder und eine Frau. So ich glaube, es gibt immer ein Balance mit Family und Basketball.
Ja. Bryce, jetzt wollen wir noch gar nicht darüber reden, was passiert, wenn deine Karriere mal zu Ende gehen sollte. Aber gibt es denn schon Pläne? Ich meine, du hast mittlerweile deutsche Staatsbürgerschaft. Du kommst ursprünglich aus, ich weiß gar nicht, ob du das als Heimat siehst, aus San Diego in Kalifornien. Mhm. Wahnsinnig hässlich, oder? Ah, ist das schrecklich da. Grauenvoll. Hast du da Pläne, wieder zurückzugehen? Oder denkst du dir, naja, USA momentan vielleicht auch nicht so schön zum Leben und hier in Deutschland ist doch super?
Ja, es ist schwierig zu sagen. So, ich würde gerne hier in Deutschland bleiben und in Basketball arbeiten. Basketball ist meine Liebe, mein Passion. Mhm. Und ich würde gerne hier in Deutschland bleiben, auch mit meiner Familie. Wie du gesagt hast, in USA jetzt ist ein bisschen verrückter geworden, muss ehrlich sein. Und ja, ich glaube, Deutschland ist viel sicherer, viel mehr stabil. Okay, alles ist abhängig von dieser Coronavirus-Situation und wie das entwickelt. Aber ja, ich habe keine fixed Pläne. Aber vielleicht in die nächsten, also in 5 oder 5 bis 10 Jahre werden wir nach Amerika umziehen. Aber jetzt fokussiere ich mich erstens auf meine Karriere als Spieler und dann habe ich, ich denke mal manchmal wegen, okay, soll ich als Coach arbeiten oder vielleicht als Agent oder Manager oder etwas in Front Office machen. Aber ich will auf jeden Fall im Basketball bleiben und dann werden wir sehen, ob das in Deutschland wäre oder in den USA wäre.
Ja. Und wenn USA, ist das egal dann für dich oder bist du dann heimatverbunden mit Kalifornien?
Ja, ich meine, ich bin ein California Boy. So, ich habe auch in Oregon College gespielt. So, wahrscheinlich würde ich in Pacific Coast, irgendwo in Pacific Coast gehen, Washington, Oregon oder Kalifornien. Aber es kommt darauf an, welche Angebote ich habe und was sinnvoll für meine Familie ist.
Ja, in jedem Fall. Da kommen ja vielleicht noch ein paar kleine Bryces dazu in den nächsten Jahren. Weiß man ja auch noch nicht genau. Ne?
Ja, so, wir werden sehen.
Bryce, dann sagen wir ganz lieben Dank. Es geht am Wochenende los. Ich weiß gar nicht, ich habe echt keine Ahnung gegen wen. Gegen Bamberg, oder? Kann das sein?
Ja, wir spielen Sonntag gegen Bamberg.
Ja, so. Das ist ja ein perfekter Einstand für dich.
Ja, so, das wird spannend.
Direkt mit Heimspiel, obwohl klar Heimspiel, keine Zuschauer, aber
wenigstens keine Reise.
Keine Reise.
Und ja, keine Zuschauer. Ja. Aber leider. Zu Hause in Hamburg.
Ja. Yep. Und dann gegen den Ex-Verein. Das ist natürlich, da müsste doch Pedro sagen, komm hier, Starting Five, Bryce. Die ersten Punkte gehören dir.
Oder? Ja.
Alles klar. Dann liebe Grüße nach Hamburg. Und bleibt gesund, logischerweise, deine Familie und du und guten Einstand bei den Towers und bleib uns auch bei der Abteilung Basketball als Abdi treu, als treuer Zuhörer.
Okay, danke. Ey, vielen Dank. Vielen Dank und ja, wir sehen uns vielleicht hoffentlich dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall.
Oder? Absolut, Bryce. Hoffe ich auch.
Ja, gute Zeit.
Okay.
Gute Saison.
Okay, mach's gut. Danke.
Ciao.
So, das war Bryce Taylor. Wie nicht anders zu erwarten, kommt ja vom freundlichen Ende des menschlichen Wesens und wird hoffentlich da eine gesunde Zeit haben in Hamburg.
Absolute BWL-Legende.
Absolut, naja. Also auch nochmal schön, die ganzen Schritte sich so vor Augen zu führen, dass der in Bonn angefangen hat, das hat man ja schon fast wieder vergessen. Ne? Das ist ja auch schon 50 Jahre her, so ungefähr. So. Dann haben wir, ich komme immer so ein bisschen, Xandi.
Du schielst immer rüber wahrscheinlich zu deinem Präsidentenstream.
Ja, der komischerweise, wenn die Aufnahme läuft von diesem Mischpult, dann freest der Screen vom Stream.
Boah. Wirklich? Also, freest the screen from stream.
Grauenvolles Englisch, ne? Yeah. Also grauenvolles Deutsch vor allen Dingen.
Ja, genau. Und, aber da also, friert der Bildschirm der datenübertragenden Bewegtbilddarstellung ein.
Da steht jetzt seit geraumer Zeit also ein Bild von CNN, wo steht Nailbiter Election comes down to AZGAPAMINV und
ja, aber das haben sie schon länger gehabt. Ja. Ich switche ja immer zwischen Fox und CNN. Also das hatte CNN jetzt schon länger.
Ja. Ja, unfassbare Geschichte da mit dieser Wahl. Wir haben jetzt Mittwochmittag, 14 Uhr deutscher Zeit. Ich glaube nicht, dass wir heute an diesem 4. November da eine endgültige Entscheidung bekommen werden.
Komplett. Schau auch mal ein bisschen Fox News, das ist ganz witzig. Dann siehst du Dinge wie Mick Huckabee, der zugeschaltet wird und auch sagt, jeder Vote muss gecountet werden und ist nicht so schlimm, wenn wir diesmal nicht gewinnen, so, wir sind gute Verlierer und bla bla bla.
Okay.
Also echt lustiger Spin dann auch teilweise.
Also was heißt, man kann Fox News normal in Deutschland streamen, ohne dass man irgendwas
machen muss? Über die Website. Über die Website, ja. Über CNN.
Aber ich gucke lieber CNN. Aber gut, man sollte ja alles, man sollte ab und zu Al Jazeera mal schauen, habe ich gehört.
Ja, man muss links und rechts schauen.
Russian TV oder was immer auch.
Aus der Blase raus.
Aus der Blase raus. Okay, jetzt.
Ich hab's extra nicht Bubble gesagt, aber. macht ja nichts.
Haben wir denn noch was auf der Matte? Ich wollte gerade schon sagen, wenn wir unsere Sendung in der Aufzeichnung unterbrechen, geht mir vollkommen das Gefühl verloren.
Erstens, aber nur dann.
Wie lange?
Ja. Ja, sorry, sprich weiter.
Wie lange wir sind, wie ja. ob wir alles abgehandelt haben, ob ich genügend Gegenfragen.
Wir haben nie alles abgehandelt.
Ja.
Könnt ihr noch kurz überlegen über. Ja, Euroleague haben wir schon gestreift mit Berlin ein bisschen. Die spielen gegen Barcelona. Und die Bayern spielen zu Hause gegen Belgrad am Freitag. Das wie jedes Spiel der Turkish Airlines Euroleague komplett live bei Magenta Sport. Mhm. Dann geht's am Freitag ja auch schon los mit dem Auftakt der Easy Credit BBL. Nämlich mit welchem Eröffnungsspiel?
Ludwigsburg gegen Göttingen.
Ja, stark. Mhm. Das komplett free auf allen Channels zu sehen sein wird. Und dann geht es am Samstag weiter mit 4 Spielen. Bayreuth, Bonn, Crailsheim mit dem ersten Auftritt des Aufsteigers, Chemnitz. So, das noch als kleine Vorausschau. Und dann am Sonntag nochmal 4 Spiele. Und ja. dann direkt am Dienstag wieder weiter. Wahnsinn. Nachholspiel Bonn, Berlin, bam, bam, bam.
Genau, da geht's.
Wo dann. Werden wir dich hören?
Ich bin bei Ludwigsburg gegen Göttingen am Freitag.
Ach, deswegen weiß das. Mhm.
Ja, da haben wir aber vorhin schon richtig ja, stimmt, gesprochen. Dass stimmt, ich ja. erzählt, dass ich John Patrick angerufen habe. Mhm. Ich habe vorher erzählt, dass ich bei dem Spiel bin. So hörst du also zu. Mhm. Und ich bin Sonntag bei den Bayern gegen Fechter.
Oh, auch cool. Mhm.
Genau.
Ja. Auch cool.
Gut, dann war es das ja, okay. für heute. Wir können auf Hawaii, die im Übrigen ganz klar an die Demokratische Partei gegangen sind. Liebe Grüße an den 51. Bundesstaat der USA. Ja.
Alaska dafür 65% Trump. Ja. Das sind die Gegenden.
Ja, ne?
Ja, Wahnsinn. Wen würdest du wählen?
Ist das jetzt eine rhetorische Frage, oder?
Nee, weiß ja nicht.
Kennst du jemanden?
Biden ist ja auch so ein Langweiler.
Also, kennst du jemanden, der sagen würde, er würde Trump wählen, in deinem bekannten Freundeskreis?
Ich wüsste, glaube ich, wen.
Ach komm. Mhm. Okay, nee, da kenne ich echt niemanden. Also, ich spreche auch nicht mit allen drüber, aber das finde ich sehr verwunderlich.
Mhm.
Ja, aber dieses unfassbare Riesenarschloch wird wahrscheinlich wieder Präsident werden. Es ist unglaublich. Es ist ohne Worte.
Sieht sehr danach aus, ja.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche Dienstag. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, Dienstag kriegen wir hin. Ich habe noch ein kleines Terminproblemchen, aber hoffen dann.
Ich richte mich da nach dir, wie immer.
Ja, so soll es sein.
Ja.
Dann sagen wir Paris, Athen und bis nächste Woche. Gute Zeit.
We treat people here with complete respect. This is Germany.